Grüezi miteinander. Wow, das ist unglaublich. Hallo. Hei, 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 hei. Guten Abend, Erfurt. Grüezi miteinander. Das ist ja der absolute Füdli-Blutti-Wahnsinn. Grüezi miteinander. Sie verstehen Schweizerdeutsch, oder? Grüezi miteinander. Ist alles klar? Das ist ja der absolute, wie wir in der Schweiz sagen, der Füdli-Blutti-Wahnsinn. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen überwältigenden Empfang, dass Sie hierher gekommen sind. Wunderbar in diesem Kabarett. Und wir haben heute auch ein politisches Kabarettprogramm vor uns. Aber die politischen Kabarettisten heute sind die unfreiwilligen Kabarettisten leider. Nein, freut mich sehr, dass Sie da sind. Freut mich, dass ich hier sein darf. Wunderbar, Erfurt. Für mich eigentlich ja jetzt wie ein Heimspiel, das ist ja unglaublich. Dabei bin ich zum ersten Mal richtig in Ihrer Stadt, bin bis jetzt immer nur sehr kurz gekommen. Ich habe vorhin, vielleicht haben Sie das mitbekommen, ein Selfie gemacht mit dem Hintergrund als Dokumentation. Das ist ein Alibi für meine Frau. Das könnte ja jeder behaupten, er macht da in Erfurt einen Vortragsabend. Und auch für meinen Sohn. Ich habe 4 Kinder und mein ältester Sohn, der ist 16 Jahre alt. Und der sagt manchmal, du, Papi, wo bist du? In Deutschland? Was machst du dort? Ich mache so Vorträge. Ah ja, du machst Vorträge. Ja, kommt denn da überhaupt jemand? Und dann sage ich, ja, ja, da kommen ganz viele Leute. Und wisst ihr, was mein Sohn dann sagt? Ja, weißt du, Papi, spielt ja eigentlich auch gar keine Rolle. Auch wenn niemand da wäre, du würdest trotzdem einen Vortrag halten. Ja. Wie muss ich jetzt diesen Applaus verstehen? Ja, aber stimmt natürlich. Ich würde natürlich auch sprechen, wenn niemand da wäre. Nein, das freut mich jetzt riesig, hier in Erfurt zu sein. Das ist fantastisch. Ich hatte heute sogar die Gelegenheit, mir etwas die Stadt anzuschauen. Und Erfurt ist wirklich eine der schönsten deutschen Städte, die ich je gesehen habe. Wunderschön. Also da bekommt man noch so eine Ahnung, auch von der ganzen deutschen Geschichte und die mittelalterlichen Wurzeln und dann am Fluss mit diesen Gebäuden, die hineinragen. Das ist wunderschön. Und Thüringen, das hat mir ein Freund einmal erzählt, ein Thüringer, der sehr früh ausgewandert ist, schon in den 50er Jahren als kleiner Junge und hat dann eine große Laufbahn gemacht in der Schweiz. Und er hat gesagt, ganz wichtig, ich musste mich sozusagen kulturell von ihm vorbereiten lassen, ganz wichtig, wenn du nach Thüringen kommst, Thüringen ist die Mitte der Mitte Deutschlands. Und also Mitteldeutschland, nicht Ostdeutschland. Hör mal auf mit diesem Ostdeutschland, da die ganze Zeit, hat er mir gesagt. Habe ich hier auch gehört, ja genau. Das ist die Mitte der Mitte von Deutschland. Das ist sozusagen die Schweiz von Deutschland. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, als Schweizer, also dann sind Sie die vernünftigsten Deutschen. Weil die Schweizer ja die vernünftigsten Europäer sind. Also da muss es ja klar sein. Nein, also das trifft es natürlich, dass hier in Thüringen, und das begegnet mir auch, und das sehe ich auch heute von den Begegnungen, den Stimmungen, die wir haben. Jetzt habe ich mal gehört, Sie haben in Deutschland, wenn es das noch gibt, einen Ostbeauftragten. Gibt es noch einen Ostbeauftragten? Also ich habe hier einen Vorschlag zu machen. Ich mache jetzt einen Vorschlag. Bringen Sie doch mal einen Westbeauftragten aus Thüringen, aus Erfurt, der da im Westen etwas dafür schauen soll, dass man die Ostbeauftragten aus dem Verkehr zieht. Nein, das wäre mein erster konstruktiver Vorschlag am heutigen Abend. Ich möchte mich bedanken. Ich bin schon mit Geschenken überhäuft worden Und ich habe von einer Zuschauerin, merci vielmal, das Buch bekommen, Rosa Luxemburg, Briefe aus dem Gefängnis. Und Asche auf mein Haupt, ich habe mal in einer meiner, weiß nicht, ob Sie die Sendung kennen, Weltwoche Daily, so eine, ja, war ein Witz. Meine Morgensendung, das ist so eine obsessive, das ist so eine Art ein Morgenritual, das ist meine tägliche Gesprächstherapie mit mir selber, in der Hoffnung, dass da draußen noch jemand zuschaut, aber ich bin ganz beruhigt, ich habe vorhin einen Zuschauer getroffen, der Sendung, nein, es gibt ein paar, und da habe ich mich mal geäußert in der Sendung über Rosa Luxemburg, weil die ja in Zürich studiert hat unter anderem. Und ich bin jetzt halt nicht der absolut bekennende Sozialist. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Und dann habe ich das etwas kritisiert, die Rosa Luxemburg. Und es ist also interessant, dass ich sehr, sehr viele Zuschriften bekommen habe, die gesagt haben, also Herr Köppel, wir schätzen ja, was Sie da morgen erzählen. Meistens ab und zu fällt Ihnen gar noch etwas Richtiges ein. Aber bei der Rosa Luxemburg, da liegen Sie wirklich falsch. Da haben Sie das komplett irregeleitet, eingeordnet, und jetzt bedanke ich mich, werde mich also vertieft mit Rosa Luxemburg auseinandersetzen, ihren Briefen, um dann etwas Vernünftiges zu erzählen. Gut, wir haben einen politischen Weiterbildungsabend im Zeichen der guten Laune und des qualifizierten Optimismus vor uns. Und das ist ganz wichtig, meine Sendung heißt ja auch Weltwoche Daily, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Und die gute Laune ist wichtig, weil schlechte Laune bringt auch nichts und hilft nicht weiter. Schlechte Laune ist ja so etwas wie der Mundgeruch des Geistes. Und ja, schlechte Laune ist eine schlechte Angewohnheit. Und ich werde versuchen, im Folgenden, wobei das sehr schwierig ist, wenn man über Deutschland redet, sobald man über Deutschland redet, ist die Stimmung sofort im Keller. Und darum habe ich natürlich eine ganz schwierige Aufgabe vor mir, dass ich am Schluss natürlich das Ziel verfolge, dass Sie, obwohl wir einige der schrecklichsten Abgründe der Gegenwart gemeinsam durchschreiten, dass Sie am Schluss sich besser fühlen dieses Abend als vorher. Und das werden wir dann natürlich auch testen, ob das der Fall ist. Ich komme gerade von einer kleinen Tournee. Ich bin also an mehreren Stationen gewesen, in Riesa, ich war in Karlsruhe, ich war in Leverkusen und jetzt bin ich hier in Erfurt. Erfurt war am schnellsten ausverkauft, danke vielmals. Und mir ist aufgefallen bei diesen verschiedenen Abenden, ich habe immer, das kann der Herr Assmann bezeugen, ich habe immer ein etwas anderes Referat gehalten, immer mich auch etwas inspirieren lassen von der Umgebung. Und für mich war interessant, dass dieser viel besungene Graben, den es da gibt, zwischen Ostdeutschland und Westmittel oder Mitteldeutschland und Westdeutschland und den sogenannten, ja, den verschiedenen Gebieten, dass dieser Mentalitätsunterschied oder die Befindlichkeit der Leute eigentlich sehr ähnlich ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass Sie das Publikum sind, das bei allen Vorträgen immer identisch dabei gewesen ist. Da waren auch andere Leute dabei. Und das ist für mich ja interessant, dass eigentlich zumindest die Besucher an unseren Vorstellungen, und es sind alle ausverkauft gewesen, die teilen eigentlich viele der Themen, die mich beschäftigen, die Sie vielleicht beschäftigen, die uns beschäftigen. Und das zeigt mir einmal mehr, dass ja, die Leute sind einfach klüger als die Politiker. Die Leute sind eigentlich den politischen, ja, den sogenannten Eliten eigentlich voraus. Die Leute haben es gemerkt oder viele haben es gemerkt. Also wenn man sich fragt, wo steckt eigentlich der Wurm drin, dann ist man ganz beruhigt, wenn man sieht, ja, der Wurm steckt eigentlich oben drin, oben im Staat. Und das ist ja nichts Neues, das war immer so, das ist immer so, das wird immer so sein. Und darum ist der erste, wichtige Satz an diesem Abend, ich werde ein paar so Kernerkenntnisse Ihnen präsentieren, der erste wichtige Satz ist, Die Politik ist zu wichtig, als dass man sie den Politikern überlassen darf. Das ist der erste Satz. Das ist ein wichtiger Punkt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, in Deutschland hat ja noch nie irgendjemand die Absicht gehabt, eine Mauer zu bauen. Das hat es noch gar nie gegeben. Und trotzdem kommen ja wie von Geisterhand hochgezogen plötzlich solche Mauern oder Brandmauern, mit denen man sich beschäftigt. Und das ist für mich auch eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich jetzt herausgefunden habe und die mir auch bestätigt wurde, unter anderem in Leverkusen und in Karlsruhe. Ich kann Ihnen sagen, heute leben Sie also auf der richtigen Seite der Mauer. Also heute sind Sie definitiv auf der richtigen Seite der Mauer. Und Sie wissen auch, dass die, die eine Mauer bauen, die sie ja eigentlich nie haben bauen wollen, das sind dann nicht die Gewinner und die Sieger. Also der, der eine Mauer baut oder der sagt, wir brauchen eine Mauer, eine Brandmauer, das ist eigentlich der, der im Grunde schon verloren hat. Der pfeift aus dem letzten Loch, der hat keine besseren Argumente mehr. Die Brandmauer ist das Eingeständnis der eigenen politischen, kreativen Bankrotterklärung. Also man hat dann einfach nichts mehr Besseres, was man hier ansetzen und anbringen kann. Ich möchte ausnahmsweise, und das ist heute eine Ausnahme, habe ich so noch nie gemacht, möchte ich Gäste des heutigen Abends persönlich begrüßen, weil wir hatten Kontakt im Vorfeld dieses Abends. Und ich möchte als Ersten ganz herzlich begrüßen, zuerst den Dirk Breithaupt, geboren in Erfurt, lebt nun in St. Gallen, in St. Margrethen, im St. Galler Rheintal. Und ich möchte vor allem ganz herzlich begrüßen seine Mutter, die Karin Breithaupt, die auf seine Empfehlung heute dabei ist. Frau Breithaupt, Herr Breithaupt, ganz herzlich willkommen am heutigen Abend, auch für die treue Verbindung zur Weltwoche. Danke vielmals. Sind Sie überhaupt da? Ah ja, sehr gut. Wunderbar. Und jetzt begrüße ich, das ist für mich übrigens auch speziell, dass ein Journalist in Ihrem Kreis noch mit Applaus begrüßt wird. Ganz herzlichen Dank auch dafür. Ich begrüße einen Berufskollegen, und zwar den Tino Nowitzki, Journalist und Sohn. Und der Tino ist heute angereist mit seinem Vater Georg Nowitzki aus Helmstedt, Niedersachsen, 230 Kilometer nach Erfurt. Und Georg Nowitzki feiert heute seinen 75. Geburtstag an diesem Abend. Ganz herzliche Gratulation. Und ich habe natürlich für den Herrn Nowitzki noch etwas mitgebracht. Wo ist er? Herr Nowitzki. Wunderbar, darf Ihnen hier noch ein Erzeugnis der schweizerischen Schokoladenindustrie feierlich übergeben. Grüezi wohl, Herr Nowitzki, schön, dass Sie da sind. Das ist übrigens die schöne Stadt Zürich, das ist die Limmat, Grossmünster, Fraumünster und unsere Stadt mit den schönen Schweizer Bergen. Und hier haben wir noch mit einem Geburtstagsbrief und dem schönen Sack der Firma Sprüngli am Paradeplatz.
Vielen Dank.
Danke Ihnen. Merci, dass Sie da sind. Tino, danke vielmals fürs Aufgleisen. Toll. Alles Gute zum Geburtstag. Hoffen wir, dass ich Ihnen da kein Ei lege heute. Also, dass Sie schön zufrieden sind. Also, wunderbar, dass wir hier auch solche schönen Begegnungen haben können. Es gibt natürlich viele Berührungspunkte zwischen Erfurt, zwischen Helmstedt, der Weltwoche. Und es gibt eben auch interessante historische Berührungspunkte. Das ist für mich auch immer wieder interessant, wenn ich nach Deutschland komme, historische Berührungspunkte zwischen der Schweiz und Deutschland und den Orten, in denen man sich dann entsprechend bewegt. Und Erfurt, das ist jetzt hochinteressant. Ihnen vermutlich alles bewusst. Ich habe das erst seit noch nicht so langer Zeit jetzt erfahren. Erfurt war in der alten Zeit eine ganz bedeutende Residenzstadt, natürlich. Und im Jahre 1289 und 1290 hat hier ein Reichstag stattgefunden mit dem damals mächtigsten Territorialfürsten, dem Rudolf von Habsburg. Und ich muss Ihnen einfach Danke sagen, als Schweizer, dass Sie diesen Rudolf von Habsburg hier in seiner ganzen Prachtentfaltung nicht aus dem Weg geräumt haben. Weil dieser Rudolf von Habsburg, der hat dann eben nachher den Schweizern, den Eidgenossen, das Leben schwer gemacht. Und gäbe es den Rudolf von Habsburg nicht, hätte es ihn nicht gegeben, gäbe es die schweizerische Eidgenossenschaft nicht. Also wir verdanken gewissermaßen indirekt Erfurt die Existenz der schweizerischen Eidgenossenschaft. Ja, das stimmt. Danke, da müsste ich applaudieren. Weil 1291, am 1. August oder in den Augusttagen des Jahres 1291, haben sich die Eidgenossen von Uri, Schwyz und Unterwalden zusammengeschlossen auf einer einfachen Kuhwiese am Vierwaldstätter See in arglistiger Zeit. In arglistiger Zeit, und damit war eben der besagte Rudolf gemeint, der ehrgeizige Territorialfürst mit seinen Reichstagen in Erfurt. Und das sagt Ihnen noch etwas anderes. Während die Schweiz eigentlich noch gar nicht existiert hat, war Erfurt bereits eine blühende, eine wichtige Stadt. Also Erfurt ist nicht nur älter, sondern auch bedeutender als die schweizerische Eidgenossenschaft. Und ohne den, ja, also murmeln Sie da nicht so bescheiden, selbstverständlich, das stimmt, das gebe ich Ihnen sogar als Historiker und ehemaliger Schweizer Nationalrat mit den besten Grüßen unserer Eidgenossenschaft aus Bern schriftlich beglaubigt und unterschrieben. Da können Sie sich drauf verlassen. Das ist interessant. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt. Da sind jetzt wir ein bisschen schneller gewesen, da waren wir jetzt früher dran. Als Sie Ihren ersten evangelischen Pfarrer bekommen haben in Erfurt, das muss etwa ums Jahr 1521 gewesen sein. Da war also in Zürich, im Großmünster, auf dieser wunderbaren Schokoladenpackung, da war also schon der Huldrych Zwingli am Werk, der calvinistische Prediger und Feuerkopf, der dann die Katholiken so aufgebracht hat, dass sie glaubten, ihn vierteilen zu müssen bei einer späteren Auseinandersetzung zwischen den katholischen Kantonen und dem Kanton Zürich. Aber da waren wir Erfurt ein bisschen voraus, was die Reformation angeht. Wichtiger Umschlagplatz dann natürlich im Handel, das ist auch interessant. Wir hatten viele Kontakte nach Erfurt und ebenfalls ein Schlüsseldatum, da muss ich einfach noch bringen, 1460, wenn ich richtig, ja, 1460 ist die Universität Basel gegründet worden, eine der ältesten schweizerischen Universitäten mit dann auch bedeutenden, berühmten deutschen Professoren später aus dem sächsischen Raum, unter anderem Friedrich Nietzsche oder dann der berühmte Jakob Burckhardt, der Kulturhistoriker, alle in Basel tätig gewesen im 19. Jahrhundert. Und Basel, die Uni Basel ist nach dem Vorbild, nach dem exakten Vorbild der Universität Erfurt errichtet worden. Also da gab es ganz enge Beziehungen, natürlich auch theologisch vermittelt, spielten also bedeutende Persönlichkeiten aus ihrer Stadt auch eine Rolle. Und das letzte Datum, was ich mir da noch aufgeschrieben habe, 1970, mir nachgeschlagen, war für Gespräche in der damaligen DDR der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt im Erfurter Hof zu Gast. Und da gab es also offensichtlich eine große Begeisterung, dass also die Leute Willy, Willy gerufen haben. Und das ist wiederum interessant, denn meine Großmutter war eine Deutsche aus dem Planquadrat Litauen, Ostpreußen, Baltikum. Also meine Familie hat mir immer gesagt, weißt du, wir sind Ostgoten, wir kommen da von ganz weit draußen, schon aus der asiatischen Steppe. Und meine Großmutter, also mit Migrationshintergrund, mit meinem Großvater, der war Auslandschweizer, Feuerwehrmann, Berufsfeuerwehr in Königsberg. Und die waren ganz große Willy Brandt-Fans. Also wir waren, ich bin eigentlich ein in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat. Ja, das stimmt. Und ich bin auch stolz darauf, weil damals, das waren noch richtige Sozialdemokraten. Die wussten, dass man zu... Ja, richtig, das waren noch richtige Sozialdemokraten. Ja, die haben nämlich gewusst, bevor du etwas umverteilen kannst, musst du zuerst mal arbeiten. Nicht umgekehrt. Aber wenn ich heutigen... Wir haben in der Schweiz auch so Sozialdemokraten und den sage ich manchmal die Klappentext-Sozialdemokraten. Wissen Sie warum? Weil das sind Sozialdemokraten, die eigentlich noch nie gearbeitet haben in ihrem Leben. Die sind eigentlich direkt vom Geburtskasten dann in die Schule, von der Schule auf die Schulbank, auf die Parlamentsbank und dann sozusagen fremdfinanziert in der politischen Kolchose. Und das sind die Klappentext-Sozialdemokraten, weil viele von ihnen haben die Klappentexte von Büchern und Texten gelesen. Aber damit hat es sich dann auch schon wieder gehabt. Also das ist so ein bisschen diese Schwundstufe. Aber damals, eben Willy Brandt, das war ein riesiges Vorbild in unserer Familie. Und ich kann mich erinnern, als damals Helmut Kohl an die Macht kam in Deutschland. Also da saßen meine Großeltern vor dem Fernsehapparat. Das war ein Trauertag. Das war ganz schlimm. Und wenn jetzt meine Großeltern noch leben würden und ich ihnen sagen würde... Du, ich saß also bei Helmut Kohl schon in seinem Büro unter den Linden. Dann hätte mich vermutlich mein Großvater posthum sozusagen enterbt oder entkommuniziert, wie sagt man, exkommuniziert oder er hätte meine Existenz, seine Großvaterschaft gekündigt. Weil Helmut Kohl war also das große Feindbild, weil er eben die sozialdemokratische Regierung damals weggebracht hat. Und Sie sehen also, das sind so Berührungspunkte auch in meiner Biografie, die natürlich mit Deutschland sehr, sehr eng verbunden sind. Das sind Prägungen, die mich natürlich heute auch in meinem Verständnis und in meiner Gegenwartsbeurteilung sehr stark beeinflussen. Diese deutsche Familiengeschichte, sozialdemokratisch geprägt, einfache Leute, Feuerwehrmann und berufstätig, dann in der Schweiz geflohen, alles verloren. Wir hatten zwar immer noch den Verdacht, dass mein Großvater das Bernsteinzimmer versteckt haben könnte vom Königsberger Schloss, weil er als Feuerwehrmann tatsächlich Teile der Waffenkammer irgendwie dann rüberbringen musste nach München. Und wir haben dann wirklich in seiner Genossenschaftswohnung zum Teil seinen Keller abgesucht, aber außer Schnaps und zum Teil noch etwas Lebkuchen und Gewürzen und Schmalz haben wir eigentlich kein Bernsteinzimmer gefunden. Falls er es versteckt hat, hat er das Geheimnis mit ins Grab genommen. Und in dieser Familiengeschichte, das ist für mich schon etwas wirklich Prägendes gewesen, spielte natürlich die Geschichte von Deutschland immer eine riesige Rolle. Eigentlich eine größere als die Schweizer Geschichte. Natürlich der Krieg, der Zusammenbruch, der Wahnsinn der Politik. Und dann immer auch das Gefühl der Dankbarkeit, dass man in der Schweiz leben konnte, auf dieser Insel der Glückseligen und das viel zu wenig wertschätzt. Und das war so für uns eine ganz wichtige, immer wieder, und ich habe meine Großeltern natürlich ausgefragt über die Zeit damals, wie sie das erlebt haben. Und ich war auch dann später mit noch meinem Onkel und so weiter in Königsberg, in Ostpreußen unterwegs. Und man sieht natürlich bis heute, die Spuren des Krieges sind dort noch nicht vergangen. Zweiter wichtiger vielleicht noch so Prägungspunkt dann als Journalist schon, hatte ich das große Glück und das Privileg, in Berlin arbeiten zu dürfen, obwohl ich eigentlich nicht gern nach Berlin ging. Ich war Berlin immer eine etwas suspekte Stadt, weil die mir eigentlich unsympathischsten Studienkollegen waren die größten Berlin-Fans. Und ich bin da mit etwas gemischten Gefühlen hingefahren. Ich war Chefredaktor der Zeitung Die Welt, Tageszeitung Die Welt. Und das war natürlich wie so ein Katapultsprung in die deutsche Elite, ins Establishment, auch in die Politik. Und man konnte damals sehr, sehr viele Leute kennenlernen, mit ihnen sprechen. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Und beeindruckt hat mich damals unter anderem auch ein Sozialdemokrat, der Gerhard Schröder, der Brioni-Kanzler, dem sie immer vorgeworfen hat, dass er in den teuren Anzügen rumläuft. Und ich habe gesagt, ja, aber ihr müsst doch als Sozialdemokraten, ihr müsst den Gerhard Schröder, den müsst ihr abfeiern. Weil der ist doch die Verkörperung des sozialen Traums, des Aufstiegs aus einer Nachkriegsbaracke bis ins Bundeskanzleramt. Und Gerhard Schröder hat mir imponiert, weil er damals, und da lag Deutschland auch wieder mal am Boden, das ist ja nichts Neues, Deutschland, der kranke Mann, ja, vielleicht braucht man das manchmal auch, muss man sich immer wieder in die Extremsituation bringen, um dann wieder entsprechend dagegen zu handeln. Damals war ja Deutschland der kranke Mann Europas. Und Schröder mit seiner schwankenden rot-grünen Koalition in Skandalen versinkend und auch schon fast mit Mitleid bedacht, hat dort etwas Staatsmännisches getan. Er hat nämlich in einer berühmten Sitzung, das ist dokumentiert, seinem Ministerkollegen gesagt, jetzt müssen wir Deutschland an die Spitze stellen unserer Prioritäten. Nicht mein Amt als Kanzler und nicht die Partei. Deutschland vor der Partei und vor dem Amt. Wir müssen diese Reformen machen. Wenn wir sie nicht machen, gewinnen wir vielleicht die Wahl, aber wir verlieren Deutschland. Und wenn wir es machen, verlieren wir vielleicht die Wahl, aber wir gewinnen Deutschland. Und das war seine Aussage. Und das ist für mich eine wirklich der letzte staatsmännische große Akt, der da gemacht wurde. Und das Kapitel Angela Merkel möchte ich jetzt nicht aufschlagen. Ich war mit ihr spazieren. Ich war von ihr am Anfang auch beeindruckt, als wir da vor allem an der Ostsee, bevor sie Kanzlerin wurde, hatten wir auch unsere Begegnungen. Und ich war auch fasziniert von dieser Frau, die im Unterschied zu diesen Alpha-Tier-Politikern in Berlin, die sich ja mit einer, also fast schon wieder bewundernswerten Fähigkeit zur Aufplusterung inszenieren, wie diese Frau absolut am Anfang bodenständig, ruhig, sachlich, zuhörend. Und ich habe mich dann erst später gefragt, wie hat eigentlich dieses Kanzleramt sie verändert? Und ich glaube, das ist schon auch ein Thema, wenn du natürlich 16 Jahre lang gewählt wirst. Ich glaube, das tut einfach keinem Ego gut. Wenn du da immer so Erfolg hast, von einem Erfolg zum anderen, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Aber ich will jetzt in dieses Kapitel nicht hinein. Dann noch wichtig, wenn wir dabei sind, die Weltwoche. Wer von Ihnen hat die Weltwoche abonniert? Wenn ich da fragen darf, die Zeitschrift, die Zeitung, wie viele von Ihnen haben das? Ja, okay, da haben wir also noch ein bisschen Luft nach oben. Ne? Also ich erwarte lückenlose Abonnements, wenn der Abend fertig ist. Vorher werden die Türen nicht geöffnet, ist klar. Zwangsabo, das ist also Ausrufung des Spannungsfalls, keiner verlässt diesen Saal ohne Weltwoche-Abonnement. Nein, die Weltwoche ist für mich auch sehr wichtig. Ich bin seit 17 Jahren Eigentümer dieser traditionsreichen Zeitung. Sie ist am 17. November 92 Jahre alt geworden und pflegt einen Journalismus, den keine andere Zeitung auf der Welt oder in Deutschland oder in der Schweiz so betreibt. Und das ist ein sogenannter unkonventioneller Journalismus. Unkonventionell. Das heißt, es ist wichtig, Gebrauchsanweisung, Achtung, das Lesen der Weltwoche kann Ihre Vorurteile und Ihr Weltbild ins Wanken bringen. In der Weltwoche werden Sie nicht zwingendermaßen bestätigt in dem, was Sie immer schon gedacht haben. Unkonventionell heißt, dass man immer wieder Gegensteuer gibt, dass man sich die Freiheit herausnimmt, die Dinge auch mal anders zu betrachten als alle anderen. Und mir wird ja immer wieder vorgeworfen, alles Mögliche, das meiste zu Recht, mir wird immer wieder vorgeworfen, ich würde so quasi instinktiv immer das Gegenteil von dem schreiben, was die anderen schreiben. Und ich muss Ihnen sagen, das ist richtig. Das mache ich. Und wissen Sie, und am Schluss staune ich jeweils, wie oft ich sogar richtig liege, wenn ich das Gegenteil von dem schreibe, was die anderen Zeitungen schreiben. Also immer wieder die andere Sicht bringen. Und Rede und Gegenrede, das ist auch wichtig. Journalisten sind nicht Gesundbeter, Journalisten sind nicht Vorkoster, Journalisten sind keine Brandmauerarchitekten, Journalisten haben einfach einmal zu schreiben und zu sagen, was ist. Versuch einmal der Wirklichkeit auf die Spur zu kommen. Und ja, das ist ja heute verboten, vor allem in Deutschland. Das ist ja das Verrückteste. Man darf nicht mehr verstehen. Ah, Sie sind ein Versteher. Sie sind ein XY-Versteher, Sie sind ein Merkel-Versteher, Sie sind ein Putin-Versteher, Sie sind ein Corona-Versteher oder sonst irgendein Versteher. Ich meine, in was für einer verrückten Welt leben wir eigentlich, wenn man sich mit dem Verstehen verdächtig macht? Oder was sagt das über die aus, die das kritisieren? Das heißt, sie haben ihrer Beurteilung der Dinge den Unverstand zugrunde gelegt. Und so kommt es dann natürlich auch heraus. Klar, wenn du deine Ohren auf Durchzug stellst, bei mir geht das gar nicht, ich habe noch ein Organ dazwischen, dann ist ja klar. Ja, ja und sie auch. Da geht sie rein und da raus. Nein, ich meine, das sind doch einfach, wissen Sie, an den Worten kann man sie ja erkennen, das ist ja auch etwas unsere theologische Tradition, dass man mal genau zuhört und liest, was die Leute so sagen. Sondervermögen, das ist auch so ein Gaunerwort. Also wenn jemand Sondervermögen sagt, ein Politiker, dann siehst du, wie sein rechter Arm, wie ein Teleskop, sich gespenstisch bereits zu deinem Portemonnaie fortbewegt. Auch entlarvend, Sondervermögen ist so ein Wort. Bürgergeld, also ich glaube, kaum ein Bürger bekommt dieses Bürgergeld, aber sehr viele Nichtbürger, die erst seit ganz kurzem hier sind. Vielleicht könnte ich auch Bürgergeld beziehen als Nichtbürger. Das ist auch so ein Wort. Das ist ja unglaublich. Nein, das sind so diese Begriffe, die da herumgeistern. Und das Schöne ist ja, die Leute entlarven sich ja, indem sie solche Begriffe verwenden. Oder wenn einer sagt Brandmauer, dann weißt du, also bei dem brennt irgendetwas oder bei dem ist irgendetwas durchgebrannt im Hirn, dass er so eine Brandmauer errichtet. Also es hat ja auch eine durchaus heitere Note, die man da sehen muss. Und das ist eben bei uns auch wichtig. Für mich als Journalist, glaube nichts, was erzählt wird. Misstraue diesen allgemeinen Erzählungen auch von Gut und Böse, das ist das Gefährlichste heute. Heute ist alles Gut und Böse. Was? Sie sind nicht der Meinung, dass das ein unprovozierter, teuflischer Angriffskrieg mit dem Ziel, Europa zu erobern ist, was da dieses Monster im Kreml veranstaltet hat? Nein, ich sehe da auch die Rolle der NATO. Ah, jetzt haben wir, Sie sind ein Putin. Verstehe. Nein, noch schlimmer, Sie sind ein Putin-Verherrlicher, Sie sind ein Putin-Freund, Sie sind ein Bösewicht, Giftklasse 1, Giftschrank, mit denen redet man nicht mehr. Wissen Sie, das ist für mich die ganz große Seuche unserer Zeit, dieser Moralismus. Wenn die Stunde des Moralismus schlägt, geht der Verstand schlafen. Und wäre es noch wichtig, wenn man Moralismus sagt, was meint man eigentlich mit Moralismus? Was verstehe ich eigentlich unter Moralismus? Ich habe nichts gegen Moral oder gegen Ethik oder gegen gute Werte. Moral ist einfach die Gesamtheit aller Regeln, die man anwendet für ein gutes und gelingendes Zusammenleben. Was ist die Moral? Aber der Moralismus, das ist, dass einer von Moral spricht, aber nur sich selber meint. Kennen wir ja auch aus der Geschichte der Theologie und der Reformationszeit. Sie reden von Gott und meinen sich selbst. Der Moralist versucht sich da immer auf ein Podestchen zu stehen. Ich bin also der Gutmensch. Der Gutmensch. Der Gutmensch ist das Gegenteil des guten Menschen. Ein guter Mensch, ja. Der Gutmensch ist das Gegenteil des guten Menschen, weil ein guter Mensch versucht, etwas Gutes zu machen. Und manchmal, wenn du etwas Gutes bewegst, dann gibt es Gegenwind. Dann wirst du sogar zum Teil in einen sogenannten Shitstorm hineinkommen, wenn du etwas Gutes machst. Aber der Gutmensch, Der will gut scheinen, der will gut wirken. Der sagt, ja, wissen Sie, ich bin ein Besserer als Sie. Und diese Vermoralisierung, dass man aus jedem Thema eine Frage von Gut und Böse macht. Der Böse ist natürlich immer der Andersdenkende und der Andere, mit dem man dann nicht mehr reden muss. Das ist die Seuche unserer Zeit. Das ist das große Problem. Dann verliert eine Gesellschaft die Fähigkeit, sachliche und rationale Diskussionen zu führen. Und in diesem Wahnsinn leben wir jetzt schon seit einigen Jahren. Wir haben das gemerkt natürlich damals bei der ganzen Thematik der Migration. Jeder, der irgendetwas halbwegs Kritisches gesagt hat, ja, ob wir es schaffen, schaffen wir das. Ja, vielleicht schaffen wir es nicht. Vielleicht ist es nicht so eine gute Idee, alle Grenzen zu öffnen. Aha, Sie sind auch so ein Rassist, so ein Populist, so ein Hinterwäldler. Weg. Oder dann in der ganzen Thematik Klima. Ist das wirklich so eine gute Idee, wenn jetzt alle deutschen Autokonzerne sofort von Robert Habeck und Annalena Baerbock geführt werden? Meinen Sie, das kommt gut heraus, wenn jemand, der in seinem ganzen Leben noch nie einen Bleistift verkauft hat, plötzlich der deutschen Industrie sagt, wie man produzieren muss? Ja, aber nein. Dann warst du natürlich, da kam die nächste Keule, da bist du natürlich der Klimaleugner. Bist du ein Klimaleugner? Bist du ein Klimazerstörer? Über Corona will ich gar nicht reden. Da ist jeder, der die Virenpolitik unserer Regierung ein bisschen in Frage gestellt hat, auch da wieder aus freiheitlicher Sicht der Bürgerrechte und so weiter, journalistischer Grundauftrag, hinterfrage, was die Regierung macht. Aber da hat man ja gemerkt, die Medien und die Politik spannen zusammen. Das ist ein medial-gouvernementaler Komplex, fast schon wie ein militärisch-industrieller Komplex. Nur noch etwas artikulationsfähiger und bissiger im Austeilen von Verurteilungen und Verfemungen. Durftest du auch nicht sagen. Und ich dachte schon, als dann Corona endlich vorbei war, Sie wissen, wer die Corona-Pandemie beendet hat? Wladimir Putin hat die Corona-Pandemie beendet. Plötzlich war keine Rede mehr von der Corona-Pandemie. Und da dachte ich, jetzt können wir aufatmen. Ja, hast du gedacht. Dann ging der Wahnsinn in gesteigerter Form weiter. Und man hat sich diese ganzen Ukraine-Erzählungen ausgeliefert. Und wissen Sie, ich war auch empört, dass die Russen da einfach einmarschiert sind. Ich finde, meine natürlichen Sympathien liegen immer beim Kleinen, beim Angegriffenen. Natürlich, ist ja logisch. Aber was mich als Journalist dann irritiert, und zwar ziemlich schnell, und das ist mein Spezialgebiet, ich bin ja nicht universeller Kenner aller Themen, aber in einem Gebiet sind wir Spezialisten. In der Beurteilung eines Gesprächs oder einer Diskussion. Und wissen Sie, die Resultate, oder sagen wir die Politik, nehmen wir an, die Ukraine-Politik, jetzt in Deutschland, in Europa, zum Teil auch in der Schweiz. Diese Ukraine-Politik wäre für mich überzeugender, die offizielle, wenn dieser Politik eigentlich eine richtige Diskussion vorausgegangen wäre. Wenn man einmal debattiert und gestritten hätte. Ja, was sind jetzt die Gründe für diesen Krieg? Warum haben wir diesen Krieg? Ist das ein unprovozierter Krieg? Oder ist das im Gegenteil ein hochprovozierter Krieg, wo vor allem die, die sich jetzt als Gutmenschen inszenieren, als Wohltäter, das sind dann eigentlich die Täter oder zumindest Mittäter. Aber wehe, sie haben das auch nur in Ansätzen zum Ausdruck gebracht. Und das sind beklemmende Entwicklungen. Und da muss ich Ihnen sagen, da muss man sich wehren, als Journalist, aber auch als Bürger. Man darf es in einer Demokratie nicht zulassen, dass nur noch eine Meinung als die zulässige gilt. Das ist keine Demokratie mehr, meine Damen und Herren. Demokratie heißt Vielfalt vor Einfalt. Das kann man sich ja eigentlich noch gut merken, oder? Vielfalt vor Einfalt. Demokratie heißt, es muss immer eine Auswahl geben, eine Alternative. Und wenn die Journalisten schreiben, Also ihr dürft alles wählen. Aber sicher nicht diesen Donald Trump. Nur die Hillary Clinton. Und nur den anderen, nur den Joe Biden. Weil jeder, der Trump wählt, das ist sowieso schon ein Verbrecher. Das ist die journalistische Beseitigung der Demokratie. Weil man gaukelt dann dem Leser vor, als sei die Demokratie eine alternativlose Veranstaltung. Entschuldigung, die Demokratie ist die Staatsform der Alternativen, der Auswahl. Und wenn man so tut, als gäbe es keine mehr, ja, Staatsform der Alternativen. Und wenn man so tut, als gäbe es das nicht mehr, und das ist ein Problem von uns Journalisten, wenn man so eine Stimmung heraufbeschwört, wo jeder schon das Gefühl hat, du, das wird aber brenzlig, wenn ich hier eine andere Meinung vertrete, dann wird man zum Komplizen der Beeinträchtigung und Beschädigung der Demokratie, wenn man als Journalist nichts dafür einsetzt, dass es andere und vielfältige Meinungen gibt, dass die Streitkultur funktioniert. Das ist das A und O in einer Demokratie, die Streitkultur. Dass man eben miteinander streitet, aber friedlich. Und nicht nur in der Politik, Streitkultur. Ich habe mal einen Konflikt gehabt mit meiner Ehefrau. Es wurde eng. Ich dachte, das könnte vielleicht schon so ein Moment sein. Sie hat es irgendwie falsch verstanden, dass sie den Anwalt anruft. Und zwar habe ich einen Leitartikel geschrieben in der Weltwoche und der Titel lautete: Streit ist das Lebenselixier der Frauen. Streit ist das Lebenselixier der Frauen. Uiuiui. Dann ist also die Betriebstemperatur bei uns zu Hause, als meine Frau das am Frühstückstisch gelesen hat, habe ich gemerkt, du, das ist wie Permafrost. Da ist er plötzlich, meine Kinder, plötzlich so gemacht. Du, Papi, was ist los? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Aber jetzt kommt's. Aber dann, sie hat eben nur den Titel gelesen. Und da ist immer so, wenn man sagt, Streit ist das Lebenselixier der Frauen, gibt dann auch Säle, da stehen dann die ersten Frauen schon auf. Sage ich, nein, halt. Was ist der Streit? Was ist der Streit? Der Streit, meine Damen, meine Herren, ist die Fortsetzung der Liebe mit anderen Mitteln. Der Streit, meine sehr verehrten Herren, das ist wichtig, das muss man verstehen, das muss man begreifen. Sonst hat man die Ehe nicht verstanden. Ein Streit ist intensive Kommunikation. Ausgehend von der Frau, immer ausgehend von der Frau, mit dem Mann. Und indem die Frau streitet, kümmert sie sich um den Mann. Weil die Frau gemerkt hat, im Unterschied zum Mann, dass man den Mann nicht sich selber überlassen kann. Also mit anderen Worten, indem die Frauen mit uns streiten, zivilisieren sie uns Männer. Die streitende Frau ist die wichtigste Triebkraft der Zivilisation. Und ohne diese Triebkraft, das kann ich Ihnen sagen, wäre der erste Höhlenmensch, der erste Höhlenmann gar nie aus seiner Höhle gekrochen. Ja, dann wäre es eine Höhle geblieben, wie heute übrigens auch sehr viele, finde ich interessant, moderne Höhlenmenschen. Moderne Höhlenmenschen in der Politik, in den Medien, die gehen auch nie aus ihrer Höhle raus. Ist ja interessant bei den Höhlenmenschen, da gibt es ja diese berühmten Malereien, oder mit den Büffeln. Und aus dem können wir ja ableiten, dass die Höhlenmenschen ihre Höhlen auch verlassen haben. Weil sonst hätten sie ja diese Büffel nicht gesehen. Jetzt, wenn ich gewissen Politikern und Journalisten zuhöre, wie sie über die Wirklichkeit berichten, was sie da sehen, was sie da malen, dann habe ich das Gefühl, das sind Höhlenmenschen, die ihre Höhle nie verlassen haben. Und das ist auch ein ganz wichtiger anthropologischer Satz, meine Damen und Herren. Das Hirn ist eine Fälscherwerkstatt. Das Hirn ist auch eine Fälscherwerkstatt. Und wir können nicht allem trauen, was uns das Hirn eingibt. Aber wir waren bei der Streitkultur. Also die Frauenstreit ist das Lebenselixier der Frauen. Also intensives sich bekümmern, intensives sich auseinandersetzen mit dem Mann, eben weil die Frauen wissen, am Himmels Willen, der Mann fährt zu schnell, er trinkt zu viel, er geht zu spät ins Bett, er steht zu spät auf, er macht seine Aufgaben nicht richtig, er erfüllt seine Pflichten nicht. Das ist wichtig. Und in dieser Bekümmerung muss der Mann einen Akt der tätigen Liebe sehen. Und wenn er das nicht sieht, dann hat er seinen Auftrag als Mann verfehlt. Das ist hier die ganze Story. So, jetzt aber. Stimmt's? Stimmt's? Habe ich recht? Stimmt? Also die Frauen, sie geben mir recht. Das ist eben typisch Weltwoche. Das ist die Provokation. Provokation, das kommt von Lateinisch. Provocare, hervorrufen. Und du musst mal immer so eine Provokation bringen und dann schaust du, was passiert. Und dann muss aber irgendetwas kommen. Wenn dann nichts kommt, wenn das nur ein Luftheuler ist, dann würde jetzt keine Frau mehr in diesem Saal sitzen und übrigens auch kein Mann, weil die Frauen natürlich ihre Männer sofort mitnehmen würden. Und das wäre ein anderes Thema übrigens, aber das können wir am heutigen Abend nicht besprechen. Das sind dann sozusagen die anthropologischen Studien, die wir in der Weltwoche machen. Das ist Ihnen klar. Der Einfluss des Mannes auf die Frau ist exponentiell geringer als umgekehrt der Einfluss der Frau auf den Mann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, Frauen ruhen stärker in sich selbst, während der Mann auf weibliche Führung angewiesen ist. Ein ganz wichtiger Satz. Und wenn wir schon dabei sind, wenn wir schon bei der Beseitigung populärer Mythen und Fake News sind, der mit dem starken und schwachen Geschlecht, das ist ja auch so ein Witz. Also die klugen Frauen und die klugen Männer haben ja längstens realisiert, dass die Frauen das starke Geschlecht sind. Ist ja klar, die Frauen sind das starke Geschlecht. Aber weil die Frauen eben intelligenter sind als der Mann, geben sie ihm das Gefühl, er sei das stärkere Geschlecht. Jetzt haben wir Männer aber das schon längst durchschaut und sind aber dankbar, dass die Frau sich so zuvorkommend verhält, weil wir sonst eben doch ein Ego-Problem mit der Frau bekämen. Also ganz wichtig, das starke Geschlecht sind die Frauen, ohne es den Mann spüren zu lassen, der es realisiert hat, aber ohne dieses Zuvorkommen ein Ego-Problem bekäme wegen der Stärke seiner Frau. So jetzt aber. Oder Greta Garbo. Ein wunderschönes Zitat von Greta Garbo. Habe ich zum ersten Mal, sage ich das hier an einer öffentlichen Veranstaltung. Ich hoffe, ich kann es auswendig. Die Stärke des schwachen Geschlechts beruht auf der Schwäche des starken Geschlechts für das Schwache. Greta Garbo, das ist dann die höchste Dialektik. So, also, wir sind bei den, das war jetzt eigentlich der theoretische Teil, die Grundlagen sozusagen unseres Referats. Jetzt geht dann eigentlich, also der Vortrag hat eigentlich noch gar nicht begonnen, das ist nur die Vorstufe, dass Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Also, ich bringe Ihnen jetzt meine vier wichtigsten Thesen des heutigen Abends. Vier zentrale Erkenntnisse, über die wir dann nachher auch diskutieren können. Die erste habe ich schon gesagt. Erstens, die Politik ist so wichtig, als dass man sie den Politikern überlassen darf. Punkt. In der Demokratie ist der Bürger der Chef und nicht der Politiker. Punkt 1. Zweite These. Es wird in Europa keinen Frieden geben gegen oder ohne Russland. Die Wirklichkeit. Und jetzt ganz wichtig, wenn wir Journalisten im Saal haben. Wenn man sagt, es wird keinen Frieden geben ohne oder gegen Russland, dann ist das ein sogenannt beschreibender Satz. Das ist kein moralisches Urteil. Das wäre ein naturalistischer Fehlschluss, von einem Ist-Satz auf einen Sollensatz zu schließen. Das ist ein Ist-Satz. Aber leider haben viele Journalisten und auch viele Politiker die Fähigkeit verloren, Ist-Sätze von Sollensätzen zu unterscheiden. Wenn man sagt, wie es ist, unterstellt man dem anderen, ja, sie machen ja einen Werbespot für das. Nein, ganz wichtig. Weil ich weiß schon, da, wenn es da Kollegen gibt, ich habe jetzt gesehen, was über mich da zum Teil geschrieben wurde im Vorfeld dieser Vorträge. Also zum Teil so falsch, dass nicht einmal mehr das Gegenteil richtig ist. Also zum Teil unglaublich. Also einfach damit wir hier eine kleine Übersetzungshilfe haben. Kein Frieden in Europa ohne oder gegen Russland. Meine dritte These. Weniger Europäische Union, dafür mehr Deutschland. Punkt. Oder etwas aufwendiger formuliert, Deutschland steckt in einer interessanten, von außen betrachtet, Deutschland steckt in einer interessanten, mit hundertprozentiger Sicherheit heilsamen Orientierungskrise, einer Identitätskrise. Aber die Europäische Union wird bei der Lösung dieser Krise keine Hilfe sein, denn die Europäische Union, jetzt kommt's, jetzt merken Sie den Schweizer, tut mir leid, dass ich das so deutlich sagen muss, das ist bei uns schon länger durch, seit etwa 30 Jahren haben wir es durchschaut, die Europäische Union, meine Damen und Herren, ist eine intellektuelle Fehlkonstruktion. Fertig. Ich kann es auch nicht ändern. Wissen Sie, ich wünschte mir, ja, es wäre nicht so. Ich meine, für so einen Satz wirst du 250 Jahre lang in keine deutsche Talkshow mehr eingeladen, wenn du das sagst. Aber es tut mir leid, Freunde, es ist die Wirklichkeit. Und im Zweifelsfall immer an mir orientieren, denn ich liege richtig. In diesem Punkt sowieso. Und jetzt das vierte. Das ist vielleicht für mich der wichtigste Punkt. Mehr Schweiz wagen. Mehr Schweiz wagen. So, also, jetzt versuche ich in aller Kürze diese Themen zu begründen, dass Sie hier nicht einfach nur so eine These hingeknallt bekommen. Also die Politik ist zu wichtig, um sie den Politikern zu überlassen. Der Bürger ist der Chef und nicht der Politiker. Das ist die Demokratie. Demos, Volk, Kratie, Herrschaft. Demokratie ohne Demos, Demokratie ohne Volk, ist Kratie, ist reine Herrschaft. Also ohne Volk geht es nicht, gegen das Volk geht es auch nicht. Und wenn man den Begriff Volk auf die Indexliste stellt und sagt, das darf man gar nicht mehr sagen, weil das ist so einer dieser verbotenen Begriffe, dann ja, schafft man eigentlich schon die Demokratie auf der Begriffsebene ab. Also ohne Volk, ohne Bürger geht es nicht. Aber leider versuchen natürlich immer viele Politiker in der Demokratie das Volk loszuwerden. Weil es natürlich viel einfacher ist zu regieren, wenn sie da nicht dieser lästige Souverän der Wähler und der Stimmbürger belästigt mit seinen Meinungen. Darum haben sie in Deutschland nur alle 4 Jahre Wahlen. Dazwischen kann man dann machen, was man will. In der Schweiz ist das nicht so leicht möglich. Brandmauern haben in der Demokratie nichts zu suchen. Sogenannte falsche Meinungen, die muss man widerlegen und nicht verbieten. Ganz einfach. Wenn einer etwas sagt, was mir nicht passt, ja gut, dann musst du es widerlegen. Und das ist jetzt interessant. Ich nage ja immer etwas, ich hämmere ja immer etwas an dieser Brandmauer herum. Sie merken das, das ist ja für mich etwas völlig Verstörendes, wenn man so eine Brandmauer hat in einem Land, in dem eben niemals je eine Mauer errichten wollte. Wenn man sagt, kürzlich habe ich eine Rede gelesen des deutschen Bundespräsidenten Steinmeier, der hat geschrieben. Okay, gut. Also jetzt, wenn Sie, Weltwoche, ich muss Gegensteuer geben. Ich habe Herrn Steinmeier kennengelernt 2004 in Berlin und ich muss Ihnen sagen, ich hatte einen hervorragenden Eindruck. Das war als Bürochef von Schröder. Wir haben oft über Deutschland gesprochen, über die Entwicklung der Europäischen Union. Hervorragend. Nein, wirklich. Also es ist keine Ironie. Hervorragend. Ich konnte alles unterschreiben. Heute würde man vielleicht sagen, an einem Universitätsseminar, der Mann hat ein Theorie-Praxis-Problem. Also die Erkenntnis mag da sein, aber in der Umsetzung hapert es dann vielleicht. Ich will nichts Negatives sagen, weil ich bin als Schweizer, ich kann nicht nach Deutschland kommen und hier da die Politiker anrempeln, das käme also in der Schweiz ganz schlecht an. Das macht man einfach nicht, entschuldigen Sie, darf ich nicht machen, das geht nicht. Da rebelliert da das Schweizer Kreuz auf meinem Pass, das geht nicht. Nein, diese Rede, wo er gesagt hat, also mit diesen Leuten da, den Verfassungsfeinden, oder wie, ist ja heute noch relativ schnell Verfassungsfeind in Deutschland, also je nachdem, was du sagst, mit denen darf es null Zusammenarbeit geben. Und auch mit den entsprechenden Vertretern im Parlament nicht. Und da habe ich gedacht, das ist ja unglaublich. Wie willst du denn, es ist ja das Ende der Demokratie, wenn man im Parlament nicht mehr mit den Leuten zusammenarbeitet. Wenn man nicht mehr mit ihnen redet, wenn man sie versucht sozusagen auszusperren oder auszugrenzen. Und damit grenzt man ja die Wähler aus. Millionen von Wählern, die werden sozusagen ausgebürgert hinter die Brandmauer. Die sollen nichts zu sagen haben. Das, was die entscheiden, ist diesen Leuten, die so reden, anscheinend völlig egal. Ich meine, das ist einfach maximale Verachtung des Wählers. Das ist wie wenn in einer Firma der Eigentümer in die Fabrik kommt und alle Angestellten sagen, also was du sagst, das hat hier überhaupt keine Bedeutung. Denn der Bürger ist der Chef, der Bürger ist der Souverän. Und was sich hier zum Ausdruck bringt, meine Damen und Herren, das ist eine Verkehrung der Verdrehung der Demokratie. Denn was hier zum Ausdruck kommt, ist nicht Demokratie, sondern Demophobie. Die Angst des Politikers vor dem Bürger. Das wird hier besungen. Das ist die Demokratie als Staatsform des Misstrauens des Politikers gegenüber dem Bürger. Diesen Bürgern kannst du nicht wählen. Denen kannst du nur trauen, wenn sie mich wählen. Sonst kannst du sie ihnen nicht trauen. Wenn sie nicht mich wählen, dann ist das nicht mehr Demokratie. Merken Sie etwas? Sie reden von Demokratie und meinen sich selbst. Dann wird eben auch die Demokratie zum Gaunerwort. Unsere Demokratie und die Demokratie der anderen. Wissen Sie, das habe ich gestern auch in Leverkusen gesagt. Wenn Politiker in jedem zweiten Satz das Wort Demokratie bringen, dann geht bei mir das Sackmesser in der Hose auf. Versuche das etwas blumig und provokativ zu formulieren. Weil, warum musst du so oft von Demokratie reden? Ja, offenbar, weil die Leute sonst gar nicht mehr merken würden, dass wir in einer Demokratie leben. Und das ist, ich habe da das Beispiel gebracht aus meiner Kindheit, ich war nicht so der begabte Zeichner. Und wenn ich im Schulunterricht ein Pferd zeichnen musste oder ein Haus, dann hat mich immer die Zeichenlehrerin gefragt, ja, aber Roger, was hast denn du hier gezeichnet? Und sagt, ja, aber das sieht man doch, das ist doch ein Rössli, das ist doch ein Pferd. Dann hat sie gesagt, okay, warte, ich schreibe dir das an als Pferd. Und da musste man das anschreiben, damit man merkt, was ich gezeichnet habe. Und heute habe ich das Gefühl, die sagen so oft Demokratie, um das anzuschreiben, weil man eben gar nicht mehr merkt, dass es eine Demokratie ist, wenn man es nicht laufend als Demokratie bezeichnet. Und das ist auch wichtig. Wenn ich sage, Politik ist zu wichtig, als dass man sie den Politikern überlassen kann, ist das natürlich auch ein Appell an den Stimmbürger, an den Wähler. Das ist natürlich allzu billig, sich da die Faust im Sack zu machen und zu sagen, zynisch, ja, diese Politiker da, diese Flaschen da oben. Sage ich immer, ja gut, wer hat sie denn gewählt? Hä? Wo ist denn, wie sind die da von selber nach oben gekommen? Und ich sage Ihnen einfach, die Regierung, die man angeblich so schlecht findet, oder die Politiker, das ist unser Spiegelbild. Das ist das, was wir gewählt haben oder was wir durch Wahlabstinenz zugelassen haben. Also ich betreibe hier nicht Politikverdrossenheit oder Demokratieverdrossenheit. Das ist für mich eine fast schon Wählerschelte. Also wenn man unter der eigenen Politik leidet, unter den eigenen Politikern, Entschuldigung, jetzt sage ich etwas, was Sie vielleicht nicht gerne hören wollen, ja, dann ist man selber schuld. Da muss man, das ist wie ein Firmenchef, wo man plötzlich feststellt, du, meine Firma geht ja bankrott. Ja gut, wenn ich die ganze Zeit auf dem Golfplatz stehe oder bis 10 Uhr morgens ausschlafe, muss ich mich nicht wundern. Wenn die Angestellten, die Politiker, die eigene Firma, mein Land, in Grund und Boden wirtschaften, dann ist die Stunde der Demokratie. Dann ist die Stunde des Wählers. Und das ist jetzt interessant. Jetzt kann ich doch noch eine Merkel-Anekdote bringen. Im Jahr 2005 ist ja Frau Merkel gewählt worden. Hochinteressant mit diesem Testosteronauftritt von Gerhard Schröder im Fernsehen. Wie ein gedoptes Rennpferd ist er da reingekommen. Sie hat die Wahlen gewonnen und Schröder, also ich würde sagen Donald Trump, ist also ein Musterbeispiel von Wahlverlierer im Vergleich mit Gerhard Schröder damals. Schröder hat gesagt, hat der Kommentar, Sie haben die Wahlen verloren, Herr Schröder, Frau Merkel hat gewonnen. Ich kann mich noch genau erinnern, Schröder, ja, da wollen wir die Kirche mal noch im Dorf lassen. Und dann setzte diese großartige, das fand ich fast schon wieder bewundernswert, dann hat er ja diese Rechnung gemacht. Nein, nein, ich habe die Wahl nicht verloren. Sie haben sie verloren, Frau Merkel. Sie waren bei den Umfragen bei 44%, jetzt sind Sie bei knapp über 30%. Ich war unten bei 14%, ich bin knapp vor 30%. Ich habe 16% dazugewonnen, Sie haben 18% verloren. Ich bin der Gewinner dieser Wahl und ich werde selbstverständlich Kanzler der Bundesrepublik Deutschland bleiben. Und dann hat sogar der Guido Westerwelle gemerkt, da stimmt etwas nicht mehr. Was haben Sie dem ins Getränk getan? Und ich habe den Gerhard Schröder mal gefragt, ich habe ihn kürzlich in Zürich eingeladen. Was ist Sie, Herr Schröder? Was ist jetzt da eigentlich los gewesen in dieser Sendung? Und sagt, ja, das war eigentlich eine verrückte Sendung. Ich war natürlich noch voll im Wahlkampfmodus. Da bin ich da reingegangen und die hatten eben auf diesem Tisch da einen wunderbaren, die hatten meinen Lieblingswein hingestellt. Und ich bin dann zuerst an diesem Tisch gewesen, da bin ich reingegangen. Und dann dachte ich, das war eine super Sendung. Ich hätte einen meiner besten Auftritte gehabt. Und dann ging ich raus und da war meine damalige Frau, die Doris, stand dort. Und ich habe sie angeschaut und gesagt, so, wie war's? Und sie hat nur so gemacht und den Kopf geschüttelt. Und dann wusste ich, da ist vielleicht etwas nicht ganz so gelaufen. Also hier haben Sie wieder den zivilisierenden Einfluss der Frau auf den Mann, dessen Ego keine Grenzen kennt. Also, komme ich aber mit der Merkel-Anekdote. Nachher hat sie eine Rede gehalten, immer die typische Kanzlerrede. Wenn sie gewählt wurde, hat sie gesagt, sie möchte sich bedanken für das Vertrauen, das hier ausgesprochen wurde von den Parlamentariern, natürlich auch von der Deutschen. Man bedankt sich dann beim Wähler. Und ganz herzlichen Dank für dieses Vertrauen, das Sie mir geben. Und das war das Thema Ihrer Rede. Vertrauen ist wichtig. Vertrauen in die Demokratie, Vertrauen in die Institutionen, Vertrauen in die Regierung, damit wir zum Wohle der Bevölkerung natürlich hier etwas leisten und machen können. Das Vertrauen ist der Rohstoff der Demokratie. Das war ungefähr die Ansprache. Und dann gab es einen Empfang in Berlin. Da war ich auch dabei, als dieser merkwürdige Schweizer Chefredakteur. Hat ja eigentlich niemand genauso realisiert, warum sie mir eigentlich diese Stelle gegeben haben. Ich habe mir gesagt, ich kann nichts dafür. Ich habe mich ja nicht selber angestellt. Ich bin angestellt worden finde das natürlich hochinteressant. Und dann stand also Frau Merkel da, hat sich da unterhalten mit ein paar Leuten. Und dann bin ich mir auch noch dazu gestanden. Ich habe gesagt, Frau Merkel, ja, Frau Bundeskanzlerin, ich gratuliere Ihnen zur Wahl und so. Ja, ja. Ja, und so, wie sehen Sie das da? Wie haben Sie jetzt da die Wahlen erlebt und so, Herr Köppel? Ja, interessant jetzt Ihre Rede. Dann habe ich gemerkt, zack, Sie sind da gerade fixiert. Ja, Ihre Rede, wissen Sie, über Vertrauen. Ja, Vertrauen, das ist doch ganz wichtig, oder, in der Demokratie. Ich habe gesagt, ja, ja, aber wissen Sie, in der Schweiz sehen wir das natürlich ganz anders. Völlig anders. Schaut sie mich so leicht entgeistert an. Wissen Sie, in der Schweiz ist es eben so, wenn wir Demokratie sagen, dann misstrauen wir eigentlich unseren Politikern. Und wissen wir, wir wählen sie zwar, weil wir müssen ja auch wählen, alle 4 Jahre wählen wir, aber wir misstrauen den Politikern erst recht, nachdem wir sie gewählt haben. Weil wir wissen, bei so vielen Politikern, kaum sind sie gewählt und nehmen Platz auf ihrem wunderschönen Sessel, findet eine merkwürdige Persönlichkeitsveränderung statt. Da sitzt einer und dann über die Gesäßmuskulatur, via die Nervenbahnen des Rückgrats, Großhirn, Stammhirn, plötzlich sitzt ein ganz anderer Mensch. Und der prinzipientreue Wahlkämpfer, der versprochen hat, sich bis zur letzten Worthülse einzusetzen für das Wohl des Volkes, mutiert innerhalb von Sekundenschnelle zum optimal angepassten Staatschamäleon in den entsprechenden geschlossenen Abteilungen der Politik. Und da habe ich ihr gesagt, wissen Sie, deshalb misstrauen wir den Politikern. Und wenn wir sie gewählt haben, dann misstrauen wir ihnen. Und wir haben eben Instrumente in der Hand mit dem Referendum, mit der Volksinitiative. Wenn uns die Politiker von der Leine gehen, dann erinnern wir sie wieder an ihren Auftrag mit unserer direkten demokratischen, ja, mit diesem Damoklesschwert der direkten Demokratie. Also Frau Merkel, ich muss es so zusammenfassen, für den Schweizer ist die Demokratie oder ist das Vertrauen nicht der Rohstoff der Demokratie, sondern die Demokratie, vor allem die direkte Demokratie, ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber dem Staat und gegenüber dem Politiker. Und das zeichnet jetzt Sie aus. Das sind Sie eben Bürger, jetzt bekomme ich hier einen Applaus. Aber von Frau Merkel habe ich also keinen Applaus bekommen. Es war dann auch so eine Kältefront, fast eine Frostbeule geholt, als ich ihr da noch dann die Hand geben wollte. Nein, die hat mich also angeschaut, wie wenn ich da als Außerirdischer zwischengelandet wäre. Also das ist ganz wichtig. Demokratie ist die Staatsform von unten nach oben. Misstrauen von unten nach oben. Das Vertrauen muss sich der Politiker, wie der Unternehmer, wie der Ehemann, immer wieder stets von Neuem verdienen. Ganz wichtig, in der Wirtschaft ist der Kunde König und in der Demokratie ist der Bürger der Chef. Und die Unternehmen sind erfolgreich, die die Interessen des Kunden ins Zentrum stellen und die Staaten sind erfolgreich, die die Interessen, die Lebenswirklichkeit ihrer Bürger ins Zentrum stellen. Ganz einfach. Und Politiker sind natürlich Weltmeister darin, ihre eigenen Interessen als ihre auszugeben. Also da kommt dann eine unglaubliche literarische Kreativität zum Tragen, wenn man das immer wieder von Neuem rechtfertigen muss. Jetzt ganz wichtig, um Himmels Willen. Erst eine Viertelstunde vorbei in diesem Vortrag, das ist ja wahnsinnig. So schnell war ich noch nie. Karl Jaspers, berühmter deutscher Philosoph, an der Uni Basel gelehrt, 1965 ein Buch geschrieben. Wohin treibt die Bundesrepublik? Ich habe das zufällig in meiner Bibliothek, ich wusste gar nicht, woher ich das habe, habe ich das ausgegraben, habe ich das gelesen. Sieh, das ist ein Buch wie beschrieben für heute. Karl Jaspers schreibt, die Bundesrepublik, die alte Bundesrepublik, laufe Gefahr, dass die Demokratie nur eine Fassade sei und sich innerhalb oder hinter dieser demokratischen Fassade ein autoritäres System der Parteien verfestigt. Die Parteien hätten zu viel Macht in der Bundesrepublik und die alte Bundesrepublik, die ein erfolgreiches Land war, das muss man neidlos anerkennen, beeindruckend, aber politisch mit einem Geburtsmakel versetzt, nämlich eben diesem institutionalisierten Vertrauen, Misstrauen der Politik, der Parteien gegenüber dem Bürger. Das hat Karl Jaspers in diesem Buch ganz hellsichtig beschrieben und hat gesagt, die Deutschen würden dazu Unrecht, sozusagen wie etwas bevormundet von den Parteien. Und man hätte viel zu wenig Mitgestaltungsmöglichkeiten in der deutschen Politik. Jetzt als Schweizer würden wir das natürlich sofort unterschreiben, weil sie haben ja eine repräsentative Demokratie. Aber dass ein bedeutender deutscher Philosoph, Karl Jasper, das 1965 schon so beschrieben hat. Ich habe dann gesehen, ich habe dann etwas recherchiert. Der hat also fürchterlich aufs Dach bekommen damals, dann von zum Beispiel von Kurt Sontheimer, einem von mir auch sehr geschätzten, bedeutenden deutschen Politologen, der in München gelehrt hat. Und der hat also Schimpf und Schande gegeben an Karl Jaspers und gesagt, das stimmt nicht. Aber ich glaube, dieses Thema, dass die Parteien sich irgendwie verselbstständigt haben, zu viel Macht haben, dass der Bürger, der da nur sein Kreuz machen kann alle vier Jahre, dass da etwas nicht stimmt, dieses Bewusstsein, glaube ich, verbreitet sich in Deutschland. Immer mehr Leute nehmen daran Anstoß, das sehen wir auch an den Wahlergebnissen. Und ist ja auch kein Wunder. Das ist mir damals 2005 auch aufgefallen, bei dieser Wahl. CDU versus SPD, Schröder gegen Merkel. Mehrwertsteuer. CDU sagte, wenn wir kommen, Mehrwertsteuererhöhung 1%. Dann kam die SPD und sagte, wenn wir kommen, Mehrwertsteuer 2%. Gab es ja eine große Koalition, beide wurden gewählt, 6-wöchige Koalitionsverhandlungen. Wissen Sie, was der Kompromiss war? 3%. Das ist für mich die deutsche Parteienpolitik. Wunderschön hier auf der Präsentationsteller. Wenn die deutschen Parteien koalieren, dann ist der deutsche Bürger draußen und es wird immer teurer, als sie ursprünglich berichtet haben. Nun geht es heute nicht mehr um 3% Mehrwertsteuern. Heute werden gewaltige Schulden Himalayas aufgetürmt. Also schwindelerregend, wie das ja da passiert ist in Bern. Also das ist fast schon wie auf einer Varieté-Bühne, wo einer so aus dem Zylinder, so wie viele Milliarden hast du noch? Komm, wir machen da noch 500 Milliarden. Oh nein, wir brauchen doch noch eine große Armee dafür den Osten. Oh ja, du hast recht, komm, bring noch mal 200 Milliarden. Oh ja, da brechen ja die Brücken ein. Da müssen wir noch die Brücken sanieren. Du aus deinem Zylinder auch noch 500 Milliarden. Also die kommenden Generationen, die Kindes- und Kindeskinder auf 8 Generationen in der Zukunft, das ist die ungedeckt, das ist die Kreditkarte, die jetzt von der Politik bereits überzogen wird. Doch unglaublich, was da alles läuft. Also, das sind die Befunde zum Thema Politik ist zu wichtig. Über die alternativlose Demokratie haben wir gesprochen. Der Lichtblick ist, dass die Leute das gemerkt haben. Das ist mein Eindruck. Immer mehr Leute haben das gemerkt. Und das sehen Sie daran, dass Sie eben zum Teil jene Partei oder jene Parteien wählen, die man eben nicht wählen soll. Von denen man gewarnt wird, aber sie machen es trotzdem. Das zeigt, dass möglicherweise da etwas nicht so gesehen wird, wie es oben gesehen wird. Jetzt will ich etwas beschleunigen, weil ich kann natürlich noch stundenlang weitermachen. Fidel Castro-mäßig. Wobei, da sind wir ja noch bei 6 Stunden höre ich dann auch auf. Also, das zweite Thema, auch will ich ganz kurz, damit wir dann in die Diskussion einsteigen können, ich will diese Punkte wirklich verdichten. Frieden in Europa kann es nur mit, nicht gegen Russland geben. Vielleicht nur ein paar kurze Beobachtungen. Der Krieg in der Ukraine, man muss ja versuchen, der Krieg ist ja die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das heißt, wenn man einen Krieg beenden will oder einen Krieg verstehen will, muss man die Politik verstehen, als deren Fortsetzung ein Krieg gemacht wurde. Krieg ist halt leider eine, gibt es halt immer wieder, auch wenn man glaubt, es gäbe keine mehr. Die Erklärung, die wir bekommen, heißt unprovozierter Angriffskrieg. Russland ist ein Imperialist, Landfresser, die denken in Quadratkilometern. Der Russe will uns an die Körpersäfte. In 7 Jahren steht er am Brandenburger Tor. Wir müssen die Sandsäcke aufschichten, Bunker bauen, Drohnenarmeen, gewaltige Streitkräfte, die größten konventionellen Streitkräfte in Europa wieder aufbauen mit Geld, das wir nicht einmal im Konjunktiv haben. Also das ist so eine Theorie, etwas pointiert zusammengefasst. Die andere Theorie ist, das ist kein unprovozierter Angriffskrieg. Dieser Krieg hat eine Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte beginnt eigentlich mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1990. Dass die Russen auch nicht aus Nächstenliebe und weil sie plötzlich ihr Herz entdeckt hätten, haben sie ihre Truppen abgezogen. Entschuldigung, so läuft es nicht. Die Russen, Entschuldigung, die Sowjetunion ist einfach pleite gegangen, fertig. Und darum mussten sie ihre Truppen wegbringen, weil sie sie gar nicht mehr zahlen konnten. Das ist die Situation. Und die Amerikaner haben den Kalten Krieg gewonnen. Aber dann haben sie eben einen Fehler gemacht. Was macht man im Sport, wenn du einen Match gewonnen hast? Du gibst dem Verlierer die Hand. Oder im Schwingen, dem Nationalsport der Schweiz mit den Ringen im Sägemehl. Der eine liegt auf dem Kreuz, liegt am Boden, ich habe ihn auf den Boden gelegt. Da mache ich ja nicht so, wenn er noch am Boden liegt. Gebe ihm die Hand, wische ihm den Sägemehl weg. Das haben die Amerikaner nicht gemacht mit den Russen. Man hat natürlich die NATO, auch wieder aus Gründen, die man verstehen kann, und da gibt es auch wieder Diskussionen, man hat einfach diese Militärallianz immer weiter ausgedehnt, immer weiter nach Osten gedrückt. Und die Russen haben sich schon früh beschwert, in den 90er Jahren haben sie sich nicht beschwert, weil da ist Russland fast auseinandergebrochen. Das war ein brennendes Bordell, das war eine absolute Katastrophe, man hat gar keine Begriffe davon. Ich war ein paar Mal in den 90er Jahren in Russland, da durftest du am Abend nicht raus. Als Sportjournalist haben sie gesagt, da darfst du nicht raus, das bist lebensgefährlich. Wir waren an einem Eishockey-Turnier im Sportkomplex von ZSK am Moskau, dem Armeesportverein. Der ist zu einem Nachtclub Red Zone umfunktioniert worden. Und die Prostituierten haben an diesem Eishockey-Turnier während des Tags Getränke serviert. Das war der Zustand Russlands 1992, also am Auseinanderbrechen. Und diese ganze die Situation war schwierig und man hat das damals ja auch gesehen und die haben das natürlich damals hingenommen, murrend, zähneknirschend, hat man gesagt, ja gut, jetzt ist halt Rumänien in der NATO, Polen in der NATO, Ungarn in der NATO, das Baltikum in der NATO. Aber sobald sie wieder etwas Boden unter den Füßen hatten und dass dieser russische James Bond aus der Kälte gekommen ist, den niemand gekannt hat, dieser asketische Geheimdienstmann mit der Juristenausbildung, Wladimir Putin, ja, der James Bond des Ostens, so haben wir ihn damals genannt. Hat man plötzlich gesagt, du Freunde, jetzt aber in Amerika, jetzt müsst ihr langsam aufhören, das geht nicht. Und die Ukraine und Georgien ist tabu. Und 2006 hat die NATO in Riga am Gipfel gesagt, ja, Georgien, Ukraine nehmen wir auch rein. 2007 hat Putin an der Münchner Sicherheitskonferenz eine Brandrede gehalten, ganz eine andere als die, die er gehalten hat 2001, damals im Bundestag, auf Deutsch übrigens, mit Horst Heltschik, der ihm das formuliert hat, Teile davon. Also ein Mann des Westens eigentlich, Putin aus St. Petersburg, Familienmitglieder verloren in der Petersburger Belagerung damals im Zweiten Weltkrieg, ein absoluter Deutschlandromantiker, ein Deutschlandfan. Ich würde mich als Deutschlandbefürworter bezeichnen. Putin ist ein richtiger Deutschlandfan. Und der hat eine Brandrede gehalten in München. Und das ist einfach so. Man hat das in den Wind geschlagen. Ja, die Russen, komm, das ist doch gar, komm, vergiss es, was der da quatscht. Who cares? Ist doch egal. Und dann kam der Gipfel 2008 in Bukarest. Und dann verdanken sie es übrigens Angela Merkel und Sarkozy. Der hat jetzt wieder Freigang. Mir hat mal ein Bekannter von mir, ja, da ist wie in Frankreich geht es zu, wie in einem Drittweltstaat. Da werden die früheren Präsidenten gleich eingebuchtet. Mir hat mal ein Freund gesagt, du, ich war mal in Südfrankreich auf dem Anwesen der Ehefrau von Sarkozy. Also wenn man dort Hausarrest hat, das möchte ich auch mal haben, diesen Hausarrest. Also ist ein Riesengelände, der ist fast so groß wie der Bezirk Bülach. Also von dort her, er ist jetzt wieder im Hausarrest, da auf diesem gewaltigen Anwesen. Die beiden haben dafür gesorgt, dass die Ukraine und Georgien nicht der NATO-Beitritt, dass das nicht als offizielles Ziel verabschiedet wurde, nur in die Fußnote. Aber was haben die Amerikaner dann gemacht? Sie haben in Georgien den Saakaschwili, den haben sie stimuliert und gesagt, wir helfen dir, wenn du Russland angreifst. Und das Debakel, was dann entstanden ist, dass die Russen dann einmarschiert sind, weil der andere angefangen hat, das hat übrigens die OSZE so beschrieben, das ist schwarz auf weiß. Heidi Tagliavini, die Schweizer Diplomatin hat ihr den Bericht geschrieben. Es ist nicht der Russe, der dort zuerst geschossen hat. Es sind die Georgier, aufgestachelt von den Amerikanern. Saakashvili 2008, damals noch in einer Fernsehsendung mit Maybrit Illner in seinem Büro. Sie können es nachschauen. Peter Schollatour. Hinten alles EU-Flaggen. Alles. Ich dachte, du, ist der schon der EU beigetreten? Und NATO. Ich meine, das ist doch unglaublich. Über die Weichteile sozusagen der Geopolitik. Georgien, Ukraine, ich meine, das ist eine direkte Bedrohung für russische Sicherheitsinteressen. Da musst du keine Politologie studiert haben, um das zu realisieren. Das ist das Gleiche, als Chruschtschow damals seine Atomraketen auf Kuba stationieren wollte. Meinen Sie, da haben die Amerikaner gesagt, jo, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, selbstverständlich kann Kuba Allianzen schließen, mit wem es will. Natürlich ist Kuba ein freies Land, die können machen, was sie wollen. Kennedy hat gesagt, wenn ihr diese Raketen bringt, wenn ihr mit eurem Militärbündnis nach Kuba kommt, 1962, dann haben wir den Dritten Weltkrieg. Und dann hat Chruschtschow zum Glück beigedreht und die Amerikaner haben ihre Atomraketen aus der Türkei abgezogen. Damals hat man noch miteinander geredet. Aber jetzt haben wir ja 3 Jahre lang nicht mehr mit den Russen geredet. Noch schlimmer als im Kalten Krieg. Das ist ja völlig crazy. Im Kalten Krieg hatten wir bessere Verhältnisse zwischen Moskau und Washington als zur Zeit der beiden Regierungen. Jetzt kann man sagen über Donald Trump, was man will. Und all diese Superstudierten, wir haben ja sehr viele Studierte in der Politik, aber zu wenig Gescheite. Und all diese, ja nein, all diese Superstudierten da, die alle politische Wissenschaft studiert haben und internationale Studien, die auf Diplomatieverweigerung gesetzt haben und sich jetzt an Donald Trump die Schuhe abputzen, die müssten Trump Danke sagen, dass er, dieser Cowboy da, dieser Schlangenölverkäufer aus New York, dass der das eigentlich Offensichtlichste gemerkt hat. Und eben all diese 9-mal Klugen haben sich nicht geschnallt. Wir müssen wieder mit Russland reden. Wir müssen mit Diplomatie versuchen, diesen unnötigsten und verrücktesten aller Kriege, den übrigens wir Amerikaner heraufbeschworen haben, natürlich, den müssen wir wieder ins Lot bringen. Das können Sie von Trump nicht verlangen, dass er jetzt noch die Verantwortung übernimmt für die Rolle der Amerikaner. Aber ich sage jetzt etwas, was mich für die nächsten 793 Jahre aus jeder deutschen Talkshow verbannt. Selbstverständlich ist dieser Krieg durch die Vereinigten Staaten von Amerika geradezu hemmungslos provoziert worden. Natürlich. Und das ist noch einmal, und das sage ich jetzt hier ohne jedes Triumphgefühl, das war ein Fehler. Und das ist ja keine Rechtfertigung, dass der Putin einmarschiert ist. Aber wenn man so weit bringen will, dass ein anderes Land in den Krieg geht, wenn man eine Macht wie Russland, die auch 26 Millionen Menschen verloren hat im Zweiten Weltkrieg, die da auch diese Nachkriegsordnung mitbestimmt hat, wenn man die so behandelt wie San Marino, wenn man glaubt, wir können mit der NATO bis auf den Roten Platz, nein, da ist keine Bedrohung für Russland, nein, nein, du, wir sind eure Freunde, das ist ja der Amerikaner, er spannt dir deine Freundin aus und sagt, aber wir können immer noch beste Freunde sein, überhaupt kein Problem. Es ist halt der amerikanische Idealismus. Wir schaffen das. Sind ja auch entschuldigt, die Amerikaner, in ihrem Idealismus. Ich bin nicht gegen die Amerikaner. Aber das war ein ganz grotesker Fehler. Und solange wir im Westen nicht bereit sind, hier ehrlich in den Spiegel zu schauen, auch die Europäer, die bei diesem Wahnsinn den Amerikanern eben nicht in die Speichen gegriffen haben und gesagt haben, Entschuldigung, wir in Europa, und da nehme ich die Schweiz mit rein, die Schweiz sind zutiefst europäisch. Und also die EU ist für mich nicht Europa. Also die EU ist in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von Europa. Wir Europäer haben nicht das geringste, 0,0 Interesse an einem gewaltsamen Konflikt mit Russland. Null. Also wir sind... Ich meine, wenn man es ganz zynisch betrachten will, ist ja ein Krieg, ein Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland, ist ja durchaus sogar noch im Interesse etwas der Vereinigten Staaten. Die Europäer müssen Waffen kaufen, die Europäer müssen ihre Rüstungsausgaben erhöhen, die meisten Waffen werden sie in Amerika kaufen, Die Amerikaner sind nicht direkt beteiligt, die Europäer sind beteiligt. Dieser Krieg schwächt Russland, einen geopolitischen Rivalen. Dieser Krieg schwächt natürlich auch Europa wirtschaftlich, treibt Europa in die Abhängigkeit von Amerika. Also wenn die Amerikaner ein ganz zynisches Spiel spielen würden, dann wäre das ein Krieg, an dem auch Europa kaputt gehen könnte. Und jetzt muss man sich ja mal die Frage stellen, was reitet eigentlich da draußen einige der Politiker, die jetzt alles daran zu setzen scheinen, die Friedensgespräche zwischen Amerika und Russland zu torpedieren, aus dem Gleis zu werfen. Was ist denn da eigentlich los? Ich meine, die Europäer müssen doch ein Ständchen singen, wenn Putin und Trump sich in Alaska treffen. Und die Medien müssten die Geigen hervorzücken. Aber sie schreiben das Gegenteil. Sie bekommen fast Wutanfälle, wenn sie sehen, dass die beiden sich die Hand geben. Und jetzt sage ich etwas, da bringe ich mich für 2000 Jahre um jede Talkshow. Was ist denn das für eine Kriegsbesoffenheit in unserer Öffentlichkeit? Das können nur Leute haben, die noch nie einen Krieg erlebt haben. Nein. Zum Glück haben wir Donald Trump. Aber die Amerikaner sind eben auch keine Samariter. Man muss immer auf die Interessen schauen. Die Interessen regieren, haben immer regiert. Was es manchmal gibt, ist ein Zuckerguss, der darüber gekleistert wird, mit irgendwelchen moralisierenden, gutmenschlichen Beteuerungen, aber am Ende geht es immer um die Interessen. Zu enge Beziehungen zwischen Russland und Deutschland sind nicht im amerikanischen Interesse. Das ist klar. Weil dann wissen sie, dann wird ihre Position geschwächt in Europa. Die Amerikaner haben kein Interesse, aus Europa wegzugehen. Also die ganzen Behauptungen, die Amerikaner und Trump würden sich zurückziehen aus Europa, das können sie vergessen. Die ganze amerikanische Außenpolitik der letzten 30, 40 Jahre, 50 Jahre war darauf ausgerichtet, in Europa eine starke Präsenz zu haben. Darum ist es ja überhaupt zu diesem Stellvertreterkrieg gekommen, weil sie wussten, klar, wenn wir den Russen die Ukraine abzwacken, dann wird der Russe dahin nach Zentralasien gedrückt und nach China ist er der Juniorpartner dort, dieser am Boden liegenden Chinesen, und wir haben da mehr Freiraum in Europa. Aber, und dann ist eben in der Zwischenzeit, der Chinese hat sich erholt, ist immer mächtiger geworden, die Russen haben sich auch erholt und jetzt haben die Amerikaner und vor allem Trump etwas gemerkt. Es ist schon nicht schlecht, wenn Europa da ein bisschen zurückgebunden wird, dann haben wir wieder freie Fahrt, können wir mit unserer Wirtschaft und unseren untauglichen Produkten und unseren Autos, mit denen ja niemand freiwillig fahren will, können wir die da in Europa wieder verkaufen, wenn wir erstmal denen ihre Automobilindustrie kaputt haben. Das ist ja nicht so schlecht, aber wir dürfen es nicht übertreiben, weil sonst natürlich der Amerikaner, der Russe und der Chinese plötzlich eine Allianz bilden. Und wenn wir dann sozusagen das Doppelspiel, das Duett, das Duo Deutschland-Russland, deutsches Know-how, russische Rohstoffe, wenn wir das ersetzen durch die Elefanten- und Drachen- und Bärenhochzeit China-Russland, russische Rohstoffe Chinas, Know-how, dann haben wir uns eigentlich auch wieder typisch amerikanisch in eine saublöde Situation hineinmanövriert. Übrigens auch nicht zum ersten Mal in der Geschichte der Amerikaner, das ist eben seine Größe und seine Schwäche, lässt sich natürlich vom eigenen Idealismus und vor allem auch vom Geld blenden. Und deshalb, weil die Amerikaner gemerkt haben, wir müssen jetzt die Russen hier wieder ein bisschen zu uns holen, wir müssen mit den Chinesen haben wir eine Rivalität, müssen wir hier entsprechend handeln. Und weil natürlich Amerika nicht mehr stark genug ist, alleine den Ton anzugeben. Das ist die Situation. Und Europa, Deutschland hätte jedes Interesse, diesen Frieden zu unterstützen. Aber was macht man? Man bringt Roderich Kiesewetter. Entschuldigung, ich muss diesen Namen hier explizit erwähnen, weil ich frage mich, wieso? Ich weiß, ich bin da auch irgendwo narzisstisch gekränkt. Warum wird jetzt eigentlich immer Roderich Kiesewetter eingeladen und ich nicht? Am Schluss geht es ja nur um das. Die Frauen haben das ja schon durchschaut. Nein, Roderich Kiesewetter ist ja eigentlich ein Hinterbänkler. Aber wenn man Fernsehen schaut, hat man das Gefühl, das sei sozusagen das außenpolitische Superhirn der Bundesrepublik. Man kann nur hoffen, dass das nicht so ist, weil sonst müsste man zum Schluss kommen, dass da ein paar Superhirne an außenpolitischer Demenz leiden. Aber das ist ein anderes Thema. Außenpolitische Demenz. Jetzt sagt doch dieser Hinterbänkler Roderich Kiesewetter am 29.09.25 in einem Interview mit dem Handelsblatt: Spannungsfall. Wir müssen Spannungsfall ausrufen. Ich habe dann nachgeschaut, was ist das? Spannungsfall. Artikel 80a Grundgesetz. Corona reloaded. Also das ist eine Art Diktaturzustand, die dann eingeführt wird. Du bist eingezogen, du darfst nicht mehr das Land verlassen, darfst deinen Wohnort nicht mehr verlassen. Der Staat bekommt ganz massive Vollmachten im Spannungsfall. Und dieser Spannungsfall tritt ein, wenn man eben glaubt, dass Russland Deutschland angreift. Jetzt ist ja der gleiche Politiker, der diesen Spannungsfall besingt. Er zählt ja dann in der gleichen Talkshow auf, auch also am 27. April 2029, 11.45 Uhr, marschiert Russland in Deutschland ein. Oder greifen sie einen anderen NATO-Staat an. Also die gleichen Leute, die diese Bedrohungsgefühle beschwören, zücken in der Hinterhand schon die Keule des Notrechts, des Ausnahmezustands. Und wissen Sie, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich sage einfach, schauen wir mal die Interessen an. Und das ist eine gefährliche Situation, wenn eine Regierung, die ihre Probleme nicht lösen kann, plötzlich in einem Krieg die Möglichkeit sehen könnte, abzulenken. Oder stellen Sie sich mal vor, in Stuttgart gehen jetzt dann Zehntausende von Arbeitsplätzen verloren. Im Spannungsfall könnte man ja eine Firma, die dort Autos herstellt, sofort in die Kriegsgüterindustrie umlenken. Per ordre de Mufti. Wenn ich sage, will da nicht Angst machen. Aber ich sage jetzt einfach als Schweizer, der sich da etwas hineinversetzt in diese Geländekammern, würde mich das etwas beunruhigen. Und jetzt ist der Roderich Kiesewetter sicherlich nicht der Leitstern der deutschen Politik. Aber wissen Sie, man lässt mal so einen Versuchsballon steigen und dann hat es mich schon überrascht, wie wenig man in den Medien darüber gelesen hat. Dass da gar kein Aufschrei da ist, gar keine Kritik. Und das ist ein Alarmzeichen. Also hier ist natürlich wieder die Demokratie, ist der Bürger, ist der Wähler gefragt. Du, was ist denn eigentlich hier los? Von was erzählen die da? In einer solchen Situation. Also da ist man bedauerlicherweise auf einem Irrweg und Deutschland muss meines Erachtens offensichtlich in diesem Konfliktfeld die Rolle spielen, die Deutschland doch in der ganzen Geschichte des Nachkriegs, ich spreche jetzt von der alten Bundesrepublik, immer versucht hat zu spielen. Am Anfang natürlich stark Amerika orientiert, aber mit Willy Brandt auch die Ostpolitik ausgleichend, entschärfend, nicht verschärfend, auftrumpfend, belehrend und Vorträge haltend. Ich mache meine letzten Punkte wirklich ganz kurz. Die deutsche Orientierungskrise und die EU als intellektuelle Fehlkonstruktion. Nur ganz kurz meine Beobachtung. Sie haben heute eine Funkstörung zwischen Mitteldeutschland und Westdeutschland. Man kommuniziert nicht miteinander und es fehlt an Politikern, die dieses gesamtdeutsche Gespräch wieder stimulieren würden. Zweitens, die Leute, die früher in der DDR gelebt haben und den Zusammenbruch einer staatlichen Ordnung überleben mussten, in einem neuen Staat, der auch ein vertrauter Staat auf eine Art war, aber auch ein sehr fremder Staat, die mussten brutal unten durch. beurteile ich von außen oder aus Erzählungen, die ich gehört habe. Das ist natürlich schlimm, aber es ist auch eine Stärke, weil man dann natürlich in der Realität aufwächst und eben nicht das Problem hat, dass im Westen Deutschlands, meines Erachtens, auch in der Schweiz das Problem ist, mit Goethe, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Die Wohlstandsverwahrlosung. Und ich würde manchmal auch sagen, bei uns die Wohlstandsverblödung. Und deshalb darf man auch in einem Landesteil, der viel härter die Realität zu spüren bekommen hat und natürlich auch die Heucheleien der Politik und diese doppelten Maßstäbe, man muss sich dann immer sagen, die anderen sind entschuldigt, weil sie diese harten Erfahrungen nicht gemacht haben. Und unser Auftrag kann darin bestehen, die anderen davor zu bewahren, noch mehr abzuheben, dass sie dann dereinst noch mehr abstürzen, als wir das einmal erleben mussten. Und darum ist für mich natürlich das, was in ihren Bundesländern abgeht, in diesen mitteldeutschen Bundesländern, das ist für mich extrem wichtig. Und dort beobachte ich viel mehr Realitätssinn, viel mehr Offenheit, viel mehr demokratisches Feingefühl, feine Antennen für die Übertreibungen, die Übergriffigkeiten der Politik. Und dann gehört es halt dazu, dass sie sich dann beschimpfen lassen müssen. Jo, die haben noch eine autoritäre Struktur, die haben von Demokratie nichts verstanden. Obwohl sie natürlich von Demokratie viel mehr verstanden haben als die anderen. Aber sie dürfen, ich sage es immer, sie dürfen es denen dann nicht zum Vorwurf machen, weil eben nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Also hier haben wir eine Funkstörung. Und die EU, nur ganz kurz, ist eine intellektuelle Fehlkonstruktion. Warum? Weil alle für alles verantwortlich sind und niemand für etwas. Ganz einfach. Kann nicht funktionieren. Euro, die gleiche Währung über unterschiedlichste Volkswirtschaften. Die gleiche Währung für die Supermacht der Industrie Deutschland und für Griechenland, Italien, Spanien. Geht nicht, können Sie vergessen. Gemeinsame Grenzsicherung, Schengen, Dublin, Migration, vergessen Sie es. Die Italiener, ich habe es ja gesehen, haben gar keinen Anreiz. Meinen Sie, die registrieren jeden Migranten, damit sie am Schluss für jeden Migranten verantwortlich sind? Ich habe mit einem italienischen Botschafter gesprochen. Ich habe gesagt, wieso kommen eigentlich so viele Migranten aus Italien in die Schweiz? Und sagte, wovon reden Sie? Ich sagte, Sie müssen doch alles registrieren, sagte er zu mir. Ja, selbstverständlich, wir registrieren alles. Jeder wird registriert. Ja, aber wieso sind denn die alle bei uns? Ja, wissen Sie, er sagt das auf Englisch, somehow they disappear. Irgendwie verschwinden die. Nein, wissen Sie, und ich mache denen gar keinen Vorwurf. Das funktioniert nicht, wenn alle für alle Landesgrenzen verantwortlich sind. Meinen Sie, die Griechen haben einen Anreiz, alle zu stoppen, wenn sie wissen, dass die Migranten sowieso nach Deutschland oder in die Schweiz kommen wollen? Die geben ihnen noch so gerne ein Zugbillett in die Hand. Nicht aus Bösartigkeit, weil diese Struktur, weil diese Konstruktion der europäischen Flüchtlingspolitik ist eben eine Fehlkonstruktion. Ist eine Schönwetterkonstruktion. Sieht natürlich in diesen geschlossenen Abteilungen der Konferenzen super aus, funktioniert nicht in der Wirklichkeit. Ganz einfach, die Europäische Union ist da fehlkonstruiert, geht nicht. Und Deutschland müsste jetzt diese Europäische Union irgendwie retten und zur Vernunft bringen. Zusammen mit Viktor Orban, mit Babiš, auch mit den Polen zusammen, weil das sind die vernünftigen Länder. Die haben gemerkt, dass es falsch läuft. Wir könnten natürlich auch helfen in der Schweiz, aber wir werden sicher nicht beitreten. Das ist klar, das müsst ihr alleine lösen. Also da muss man helfen. Was wird passieren? Auch ganz einfach. Weniger EU, mehr Deutschland. Weniger EU, mehr nationalstaatliche Eigenverantwortung. Es ist nicht entweder oder, ist nicht international oder Stechschritt. Ist eine neue Balance, aber da dürfen Sie auch nicht darüber diskutieren. Wenn Sie etwas sagen, heißt es, Sie sind ein Nationalist, Sie wollen in die Kriege zurück, Sie wollen den Ersten Weltkrieg haben. Dummes Zeug, man redet nicht über die Wirklichkeit, man muss das erzwingen. Eine letzte Zahl noch. Im letzten Jahr, 2024, die Gesamtzahl aller Begriffe der verabschiedeten EU-Richtlinien und Vorschriften in einem Jahr hat erstmals 20 Millionen Wörter überschritten. 20 Millionen Wörter, 1974 waren es noch null. 20 Millionen Wörter Regulierung. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, die EU hat angefangen als Liberalisierungsprojekt. Dann wurde sie zu einem Regulierungsprojekt. Und jetzt ist sie ein Strangulierungsprojekt, meine Damen und Herren. Von der Liberalisierung zur Strangulierung. Und wissen Sie, da haben die Leute natürlich zu Recht das Gefühl, dass ihnen die Politik abhanden kommt. Weil in den letzten Jahren, und ich bin auch ein internationaler Schweizer, die Schweiz ist ein zutiefst internationales Land, ich bin da nicht für das Kleben an der heimischen Scholle. Und Erfurt übrigens auch nicht, das ist ein alter Handelsumschlagplatz. Sie haben hier in Erfurt schon die Globalisierung gehabt, als es dieses Wort noch gar nicht gab. Als man das noch gar nicht buchstabieren konnte, hat man den internationalen Freihandel gehabt. Das ist ja für uns selbstverständlich, dass man nicht bei sich selber kleben bleibt. Aber das ist heute das Problem, dass dieser politische Internationalismus, diese Gremien, EU, WHO, WTO, die Versprechen dieser Organisationen haben sich nicht eingelöst. Schlechte Politik, und jetzt wollen die Leute wieder selber mehr Kontrolle über ihr Leben und das nicht an diese Überfliegerinstanzen abgeben. Und das ist keine Gefahr für die Demokratie, sondern das ist die Demokratie. Und die Gefahr für die Demokratie sind diese nicht gewählten Organisationen, die immer mehr entscheiden, was in unserem Leben passiert. Mehr Schweizwagen, die gute Nachricht, das Problem ist erkannt. Die Leute sehen das, das ist mein Eindruck von Deutschland, immer mehr Leute und sogar, da braucht es ein bisschen länger, immer mehr Journalisten haben es gemerkt. Und sogar mein früherer Chef Matthias Döpfner hat jetzt den Viktor Orban interviewt für den Springer Verlag. Und ich dachte, um Himmels Willen, was musste ich mich früher da zusammenstauchen lassen? Aber gut, wer halt zuerst ist, dem bestraft das Leben. Das stimmt, wer als erster an die Mauer klopft, bei dem werfen sie dann Pech und Schwefel rüber und die anderen kommen dann im Blumenregen und in der Parfümwolke der Burgfräulein. Aber es bewegt sich etwas. Interessante Impulse aus Deutschland. Nur ganz zum Schluss. Hatte in Bielefeld vor meiner wunderbaren Zugfahrt Richtung Dresden, wo uns plötzlich auf offener Strecke der Lokführer abhanden kam. Durchsage, meine Damen und Herren, bitte um Verständnis, wir sind außerplanmäßig aufgehalten, wir haben keinen Lokführer mehr. Der bisherige Lokführer hat seinen Führerstand verlassen, wegen Überschreitung der gesetzlichen Arbeitszeit. Wir bemühen uns, einen neuen Lokführer zu finden. Um 21:30 Uhr abends, aber sie haben es geschafft, wir schaffen das. Kompliment für die Deutsche Bahn, ich hätte nicht gedacht, dass man um die Zeit noch einen Lokführer findet. Ich dachte, ich müsse im Zug übernachten. Nachher suchten sie noch einen Arzt, auch irgendwo. Die interessanteste Zugfahrt, die ich hatte, da bin ich richtig in Deutschland angekommen, in dieser Zugfahrt. Da habe ich gemerkt, was hier los ist. Nein, Bielefeld, Gertrude Lübbe-Wolf, ehemalige Verfassungsrichterin, hochdekorierte Juristin, Sozialdemokratin. Sie sagt, Deutschland muss direktdemokratische Elemente auf Bundesebene einführen, weil sonst die Demokratie nicht mehr funktioniert in diesem Land. Eine Juristin des Verfassungsgerichts, meine Damen und Herren. Und nebenbei hingewiesen, ihr Vater war Deutscher, Professor an der Universität Zürich, der segensreiche Einfluss der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Ich will es ja nur gesagt haben, will es nur am Rande erwähnt haben. Direkte Demokratie für Deutschland. Nicht von Schweiz da, ich komme nicht als Kulturimperialist, sondern kommt von innen. Zweitens, Klaus von Donani, 97 Jahre alt, aber im Kopf noch viel jünger als mancher dieser Jugendkreise in der Politik, wo der Intelligenzquotient kleiner ist als der Body Mass Index. Ich rede mich im Kopf und Kragen und dann wird das Ganze auch noch aufgezeichnet. Ich glaube, ich bekomme eine Einreisesperre, du, wenn das irgendwo... Du, strahlt das nicht aus, was ich hier sage. Sagen Sie es nicht weiter. Aber die Stimmung ist einfach gut, das beflügelt mich hier. Ich erkenne mich gar nicht wieder. Ich bin eigentlich ein ganz seriöser, zurückhaltender Schweizer, der so etwas gar nie sagen würde. Das muss am Genius Loki liegen. Klaus von Donani, 97 Jahre, Weggefährte von Helmut Schmidt, Bürgermeister. Habe ihn ein paar Mal interviewt. Sagt zu mir, Herr Köppel, Deutschland muss seine nationalen Interessen wieder lernen zu vertreten. Die nationalen Interessen, Frieden, Freiheit, Wohlstand, Sicherheit. Nicht da gerne groß auf der Bühne, gerne klein. Das stimmt, Deutschland ist heute auch ein Kleinstaat wie die Schweiz. Ein relativer Kleinstaat, ein bisschen größer als die Schweiz. Aber verglichen mit den anderen ein Kleinstaat. Und das ist ein Segen, wenn du da nicht mehr mitturnen musst in diesem Raubtierdschungel der Großmächte. Wenn du dich da nicht auf den internationalen roten Teppichen produzieren musst, wenn du sagen kannst, kümmert ihr euch um das, wir kümmern uns um Deutschland. Wir versuchen, das Beste für unsere Bevölkerung herauszuholen. Nicht auf der internationalen Bühne den großen Max markieren und da eine Art Phantomschmerz bewirtschaften, verloren gegangene Großmachtfantasien. Das ist doch der falsche Weg. Ich finde das auch falsch, wenn die deutschen Medien immer applaudieren, wenn deutsche Politiker im Ausland herumpilgern. Auch unsere Politiker machen das, ist verführerisch. Auf dem roten Teppich bist du jemand und zu Hause musst du dich um die Sanierung der Altersvorsorge kümmern. Das ist weniger glamourös. Und man sollte einfach den Politikern nicht so leicht diese Realitätsflucht da auf die internationale Bühne erlauben. Nein, der Kleinstaat ist eine Entlastung und nationale Interessen durchsetzen, sagt Donani. Wir müssen neutral werden nach schweizerischem Vorbild. Sagt Klaus von Donani, sage nicht ich. Direkte Demokratie, den Bürger ernst nehmen, aufhören mit der Demophobie, Neutralität, mehr Schweiz wagen. Das ist die Schlusspointe. Und ich begegne in meinen Vorträgen in der Fragestunde, aber jetzt habe ich sie natürlich ins Wachkoma der Erschöpfung geredet. Ich könnte hier noch stundenlang weitermachen. Und mein Sohn hat ja gesagt, spielt ja gar keine Rolle, ob das Publikum noch zuhört. Nein, mir begegnet viel Verzweiflung. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin eben nicht verzweifelt. Weil man muss an die Menschen glauben. Und ich sage, man muss an die Menschen glauben, weil das klingt etwas kitschig, wenn man sagt, ich glaube an die Menschen. Das klingt schon fast nach Selbstüberhöhung. Aber es ist rational, an den Menschen zu glauben. Weil der Mensch ist natürlich eine Spezies, die es ja immer wieder auf fast schon wieder bewundernswerte Art zustande gebracht hat, sich selber in die verrücktesten Abgründe hineinzuwirtschaften. Aber irgendwie haben wir ja doch überlebt. Also die Fähigkeit der Katastrophenerzeugung wird durch unsere eingepflanzte Fähigkeit der Katastrophenüberwindung übertroffen. Und jetzt kommt's. Nichts schlägt die Schwarmintelligenz der Bürger. Und in diesem Saal sehe ich natürlich eine fast schon beklemmende Dichte an natürlicher Intelligenz, die ich der künstlichen Intelligenz in jeder Hinsicht vorziehe. Die Schwarmintelligenz, die vielen, Die Leute müssen einbezogen werden in die politischen Entscheidungen. Schauen Sie mal die deutsche Geschichte an. Vergleichen Sie mal die Geschichte Deutschlands der letzten 150 Jahre mit der Geschichte der Schweiz der letzten 150 Jahre. Wenn man 150 Jahre zurückblendet, da können Sie sich an den einen oder anderen deutschen Politiker erinnern. Aber nicht mal wir Schweizer können uns zurückerinnern, wer eigentlich unsere Regierungsmitglieder waren in den letzten 150 Jahren. Unsere Regierenden sind eine Fußnote der Geschichte, an die sich niemand erinnert. Warum? Weil die Schweizer sagen, wir regieren uns halt selber in der direkten Demokratie. Und das ist für mich eine Lehre als 25% Deutscher. Darum darf ich hier mitreden. Die Deutschen reden ja schon in der Schweiz mit, auch wenn sie 0% Schweizer sind. Und dann darf ich das auch. Als 25% Deutscher sage ich, aus der deutschen Geschichte habe ich gelernt, dass es wirklich gefährlich wird, wenn du der Politik und einem kleinen Kreis von Politikern die Entscheidungen überlässt. Und ich muss jetzt hier nicht die großen Kriege und all das in Erinnerung rufen. Das ist nicht von der Bevölkerung entschieden worden, an der Urne mit einer Volksabstimmung. Der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg. Das waren relativ kleine Gruppen von Leuten, die sich eingebildet haben, wir schaffen das, wir können das, wir müssen das, wir sollen das. Man erwartet das von uns. Und das war eine Täuschung. Und ich glaube, wenn es eine Lehre gibt aus der Geschichte, und das gilt jetzt nicht nur für Deutschland, dann ist es die, dass die Menschen, dass man den Menschen vertrauen darf und dass man den Menschen die Macht geben muss, dass sie über ihr Leben selber bestimmen und nicht da eben ein paar Studierte und Halbgescheite, die sich voraufblustern da, anstelle der anderen zu entscheiden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube an die Menschen, ich glaube an Deutschland, das darfst du heute auch fast nicht mehr sagen, dann wirst du auch komisch angeschaut. Und selbstverständlich glaube ich an die Deutschen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Merci vielmals. Danke. Danke vielmals. Hoi, hoi, hoi. Also, danke vielmals. Super. Also, danke vielmals. Merci vielmals. Hey, nach dieser langen Zeit noch. Merci vielmals. Super. Danke. Danke vielmals. Also ich habe zu danken, das ist ja Wahnsinn. Merci vielmals.